Grüezi.
Grüezi miteinander.
Grüezi Jakob.
Grüezi Bruno.
Ja, warum Grüezi? Weil wir in der Schweiz sind, oder?
In der Schweiz.
In der Schweiz.
Schön sind Sie da. Das soll reichen. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen.
Hallo.
Hallo Bruno.
Ja, wir sind hier im Haus eigentlich wirklich nur eine Wand getrennt von dem Zimmer von Friedrich Nietzsche.
Genau, an alle Fans, die sich Hoffnung gemacht hatten, dass es in der Einsamkeitsfolge einmal nicht um Nietzsche geht, müssen wir enttäuschen.
Ja.
Bietet sich aber einfach an, drängt genau. Sich auf. Wir
drängt
haben uns
auf.
Seinem alten Ferienhaus in Sils Maria, Sils im Engadin aufgedrängt und sitzen hier Wand an Wand zu seinem Geiste, kann man sagen.
Ne? Ja, genau.
Gucken hier aus dem Fenster und sehen dann genau das, was Nietzsche auch gesehen hat damals, wenn er nachts mal kacken musste oder so und aus dem Flur geguckt hat.
Mhm. Ja. Und
womit ich das nicht profanisieren will, ne?
Nein, das machst du ja nie. Und Nietzsche gilt wohl wirklich als einer der einsamsten Menschen, die es überhaupt je gegeben hat. Also den einsamsten Menschen, von dem wissen wir ja nicht, ne? Weil den haben wir bei Lebzeiten ja alle nicht kennengelernt. Ne?
Kleines Sophisma am Menschen, Rande. Den kennt keiner, ne? Aber Nietzsche hat schon oben mitgespielt, stellenweise.
Genau, der hat oben mitgespielt und den kannten dann doch ein paar. Deswegen weiß man es, dass er sehr, sehr einsam war. Aber er hat die Einsamkeit auch provoziert, herausgefordert. Hm. Er hat sie gesucht, beispielsweise hier dann, wo er wirklich abgeschottet von allen.
Aber ich meine ja auch bei einer Familie hier im
Bezügen.
Haus, ne?
Sicher.
Sich eingemietet. Ja. Wie eng da dann der Kontakt war, das weiß man natürlich nicht.
Ja, aber er hat hier natürlich vor allen Dingen die Einsamkeit gesucht auf seinen immer länger werdenden Wanderungen, gedanklicher wie materieller, nee, also wie natürlicher, realer.
Fuß vor Fuß hat er gesetzt. Ne? Nicht aber, nur metaphorisch, sondern auch wirklich.
Aber auch im Geist.
Auf Streifzügen war er im Land unterwegs. Aber das ist nur Nebensache. Das ist die Kulisse. Wir befinden uns hier auf 1700 Höhenmetern oder so.
Ja. Haben Atemprobleme, Schnappatmung ein bisschen.
Ja,
ne?
Genau. Bruno,
ja.
Dann also, sage ich nochmal, was wir überhaupt vorhaben jetzt
als
in der Folge.
Als wir uns heute
ne?
beim Wandern unterhalten haben, war es wirklich so. Ne?
So, zum Glück war am Nietzsche-Stein eine Bank. Da konnte man sich erstmal hinsetzen. Ich will am Anfang mal ein bisschen größeren Rahmen spannen.
Ja, möchte ich auch. Guck mal, ob meiner größer ist als deiner.
Quasi den evolutionsanthropologischen Standpunkt mal ein bisschen ausleuchten, bevor wir dann zu Plessner kommen. Das ist ja quasi und in dem Aufsatz wirklich soziologische Anthropologie. Georg Simmel ist mit dabei. Andreas Reckwitz reißen wir ein bisschen an.
Staubsaugvertreter sind wieder dabei. Adorno und Horkheimer.
Adorno und Horkheimer hast du mitgebracht. Schön, schön. Mhm. Hast du deinen Koffer eifrig gepackt hier. Wahrscheinlich kam das Auto deswegen so schwer die letzten Meter die Berge hoch.
Genau,
ganze Gewicht. Mhm. Und warum gibt es heute so viel Einsamkeit? Warum vielleicht mehr als in vorindustrialisierten Gesellschaften?
Genau, wir wollen uns natürlich fragen, warum ist das ein genuin modernes Phänomen? Warum ist das sozusagen eines der ungewollten Kinder, die sich die Moderne anschauen muss, ja, und die jede Theorie der Moderne auch berücksichtigen muss. Es ist eben nicht nur eine von diesen unerwünschten Begleiterscheinungen, sondern das kommt nicht von ungefähr. Und das wollen wir eben jetzt heute auch dann theoretisch einmal begründen, ab- und herleiten.
Nicht praktisch.
Ne? Nee, praktisch schaffen wir das heute nicht.
Wir kennen die Einsamkeit zwar, aber praktisch haben wir sie hoffentlich erstmal abgeschafft.
Ja. Und es ist ja ein Riesending, ne? Also wir haben in Britannien gibt es jetzt mittlerweile eine Kultusministerin oder ein Ministerium für Einsamkeit, weil das ein echtes Problem ist. Ja. Dort natürlich erstmal vor allen Dingen für ältere Leute, die dann auf dem Land, auf ihren Häusern einfach vereinsamen, weil alle Leute um sie herum sterben. Da wird man jetzt denken, okay, gut, dann ist das halt eine ganz spezifische Altersgruppe, die von diesem Problem betroffen ist. Aber allen anderen geht es aber eigentlich so ganz gut. Nein, das ist natürlich weit daneben gegriffen.
Ist daneben gegriffen. Da noch, ne, das mit Abstand älteste Land der EU. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, nach Japan, auch weltweit eines der ältesten Länder, Deutschland, hat noch kein Einsamkeitsministerium. Ne? Da könnte man ja mal rüberschielen. Mhm. Einmal zu den Inselaffen und gucken, was man da so machen könnte.
Aber um das zu Ende zu führen, also sind gerade auch junge Leute, in unserem Alter, also zwischen 20 und 30, die darunter zu leiden haben. Aber das wollen wir jetzt.
Und dann gibt es ja, aber, um da direkt mal, es gibt ja schon so Modelle, gerade in Großstädten, wo sich dann einsame Rentner Die nehmen dann Studenten, die pleite sind, auf und so entsteht so eine Art pragmatische Zweckmäßigkeitsbeziehung, ne, weil der
Ja.
Student räumt dann
Ja, ja,
dem
ja.
Großvater die Spülmaschine ein oder so. Um ein Paradoxon gleich vorwegzunehmen, es geht nicht um Überbevölkerung. Das könnte man ja meinen, dass es einfach im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten mittlerweile so viele Menschen gibt, dass die gar nicht mehr alle für jeden quasi nicht für jeden einen Freund da sein kann, ne? Oder? Das ist natürlich nicht der Fall. Also es geht immer auf, auch wenn jetzt die Gesamtzahl ungerade wäre, ne?
Also so blöd muss man erstmal sein, um auf das Paradoxon zu kommen.
Falls, also das ist der Weg, den wollen wir nicht beschreiten.
Ja, aber Jakob, dann lass doch mal hören. Wir fangen bei Null an, wie alle Menschen, ne? Und du wolltest deswegen das Ganze evolutionsgeschichtlich einmal herleiten.
Ja, ist natürlich aus dem Ärmel geschüttelt, aber herausgefallen ist ein pessimistisches Weltbild eigentlich, wenn wir jetzt als Welt das bezeichnen, was wir heute konkret haben. Eigentlich ist es ja so, einst und für die längste Zeit hieß Leben ja durchkommen in diesem absoluten Gesamtzusammenhang, der uns alle umgeben hat. Das war aber einmal, ja, Natur. Also Natur war alles und man musste in ihr leben und irgendwie mit ihr leben. Und zugleich sind in der Natur alle Wesen einzelne Wesen, die durchkommen mussten, ja, aber sie konnten eben nur gemeinsam, also als Gruppierung von Einzelnen, durchkommen. Und Leben war das der Natur abbringen, was man von ihr brauchte. Leben hieß jederzeit sterben können und es aber vermeiden wollen, ja. Man müsste mal sehen, ob nicht der Selbstmord auch ein sehr kulturelles Phänomen ist.
Ja.
Und das heißt aber vor allem eben auch, Leben war sozial. Also umgeben von anderen Wesen und auch Menschen stand man in Beziehungen und zwar immer. Immer schon und zu jedem vorstellbaren fernen Zeitpunkt in der Zukunft. Das heißt, die Beziehungen, als Beziehung würde ich jetzt erstmal versuchsweise das Gegenteil von Einsamkeit bezeichnen, ne? Also wenn ich in Beziehung stehe, bin ich eben gerade nicht einsam.
Oder Bindung, ja.
Genau, Bindung, das wäre schon psychoanalytisch gesprochen, völlig richtig. Und diese Beziehungen, in denen man lebte, die waren derart notwendig, um zu bestehen, um durchzukommen, dass sie eben auch kooperativ sein mussten. Also es gab gewissermaßen nicht die Option, sich feindlich zu begegnen. Das kommt erst später, würde ich behaupten.
Ja, oder du kannst es ja auch auf dem Kontrast dann in dem Kontrast beschreiben, dass man sagt, dass ja eben Einsamkeit einfach Gefahr bedeutete, ne? Weil man dann weitaus unterlegener war diesen potenziellen Gefahrquellen wie Raubtieren und
Genau
dergleichen.
darauf will ich hinaus. Ne?
Ja,
Das ist
ach so,
das Leben
Entschuldigung.
in dem absoluten Zusammenhang Natur. Und damit man einander helfen konnte, mussten das, was ich jetzt mal echte Beziehungen nennen will, sein. Ja? Keine Zweckbeziehungen, auch kein familiäres Zwangssystem oder sonst irgendwas, sondern es mussten echte, lebendige Beziehungen sein.
Da musste Vertrauen herrschen,
Da
ne?
musste Vertrauen herrschen, und
Ja.
zwar existenzielles. Alles Leben spielte sich nämlich in diesen Beziehungen ab. Man war also, ja, eigentlich wäre es schon zu viel gesagt, dass man nett zueinander war oder man einander half. Weil dann hätte man, als wäre, hätte man so eine Art Übereinkunft getroffen, dass es ein bisschen angenehmer ist, wenn man sich hilft oder so oder unterstützt, sondern die Wirklichkeit bedingte es, dass und die Wirklichkeit, die einen einschränkte und eben auch forderte, die bedingte diese Beziehungen und alle anderen Einzelnen waren also immer gleichzeitig ein gemeinsames, ja, in dieser hypothetischen Situation. Also alles, was den Menschen ausmacht, hat Platz in diesen Beziehungen. Das ist das, was eine echte Beziehung von einer Zweckbeziehung zum Beispiel. Ja, also ich habe dann, wenn ich immer einkaufen gehe, habe ich vielleicht auch eine Beziehung zu der Kassiererin in gewisser Weise. Aber das ist ja ein
Ja.
vermitteltes Zweckverhältnis und das gibt es natürlich noch viel in ganz vielen anderen Formen.
Gut, ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen dich wiederholst.
Nee, ich bin gleich durch. Man kann also eigentlich auch nicht sagen, natürlich traten da Konflikte auf, aber da ging es darum nicht, dass man diese Konflikte löst oder Streits irgendwie ausficht, sondern das musste alles geschehen, aber in dem Sinne, ohne dass da ein Imperativ bestand, sondern es war existenzielle Notwendigkeit, dass man am Ende wieder zu einer Kooperation kommt. Ja? Also es bestand keine Alternative in Angesicht der Wirklichkeit, die einen umgab. Es gab, und was es eben in dieser längsten Zeit unserer Menschheitsgeschichte nicht gab, das war Einsamkeit, ja. Also ein einsamer Mensch war ein toter Mensch und nur die Toten waren damals einsam. Und jetzt, um dann loszulegen, radikaler könnte sich die Lage des Menschen eigentlich nicht geändert haben. Scheler, denke ich, spürt das manchmal, wenn er dann ja auch sagt, also so problematisch ist der Mensch sich noch nie geworden und nach der
Stellung
des Menschen in diesem Kosmos eigentlich fragt. Was hat sich geändert? Unter anderem, Beziehungen sind eigentlich kaum noch eine wirklich biologische Notwendigkeit, wenigstens für die erwachsene Existenz. Das heißt ja nicht, dass man gesund durchkommt, aber man kommt irgendwie durch, ja. Der biologische, psychologische Mensch ist noch derselbe wie damals, aber er ist gewissermaßen auch ein Dritter geworden, nämlich ein kultureller Mensch. Und in dem kulturellen Zustand besteht eigentlich erst die Möglichkeit, dass er sich als Einzelner in einer sehr anonymen Bezugnahme auf Fremde, auf andere bezieht, die in keiner direkten, spürbaren Weise mehr in einer Beziehung zu ihm stehen müssten, ja.
Die Sozialphilosophie oder die Soziologie würde das mit dem Gegensatz fassen von Gesellschaft und Gemeinschaft. Also Gesellschaft ist ein abstrakterer Verbund, während Gemeinschaft wirklich konkrete Übereinstimmungen einschließt und voraussetzt, also wo man wirklich eine Werteunion dann bildet und so. Und
ganz genau. Und um dann Marx und so weiter mal wenigstens aufzurufen mit dem Entfremdungsbegriff, der bei Simmel gleich auch auftauchen wird, der Mensch der Kultur, der bearbeitet nicht mehr die Natur, sondern er arbeitet eben. Ja, also natürlich gibt es immer noch Arbeit, die wirklich der Natur das abbringt, was wir immer noch brauchen, aber das ist der kleinste Teil. Und dieses Entfremdungsverhältnis zur Natur, zum Produkt der eigenen Arbeit, das mit dem Blick auf Einsamkeit als Epidemie, das überträgt sich ja vielleicht auf unsere menschlichen Beziehungen. Und das ist schwerwiegend. Dass es dem Menschen reichen kann, sich als kulturelles Wesen irgendwie auf andere zu beziehen, ja, also zum Beispiel mit ihnen zu tauschen, mit ihnen zu sprechen, sich auszutauschen, ja, so. Was nämlich eigentlich für den biologischen, psychischen Mensch als, sagen wir mal, als Tier essentiell ist, ist dem kulturellen Menschen zumindest potenziell entäußert. Also er kann echte Beziehungen haben, er muss es aber nicht mehr. Also es ist nicht mehr alternativlos wie früher. Und da könnte man dann auch sagen, Plessner sagt, diese Rechnung geht nicht auf. Ne? Also man überlebt
da
so zwar,
zu, ne?
Aber
da kommen wir noch
da
zu.
Müssen wir hin.
Ja, genau. Und man könnte jetzt von der anderen Seite könnte man sagen, also was bedeutet es, in der Moderne zu leben? Das bedeutet zum Beispiel nicht mehr mit der Gewissheit eines wohlstrukturierten Kosmos zu leben, so. Also, dass das eben nicht Ausdruck einer göttlichen Vernunft ist, was wir hier vor uns haben, sondern dass das alles ein großes und reines Zufallsprodukt ist, dass Mensch und Erde eine Randerscheinung in der Galaxis sind, dass es da tausend andere Galaxien, tausend andere Planeten, tausend andere Sterne und wir am Rand des Randes, vom Rande sind. Mhm. Und das wäre, sag ich mal, so das Einsamkeitsgefühl der Menschheit, ja.
Und vielleicht auch der antiken Philosophen, die in den Himmel geguckt haben.
Mhm. Aber dann, um hier einmal mit Sloterdijk zu sprechen, nach dem Abbau solcher Vertikalspannungen, also dass man sich vorstellte, dass dort oben irgendwie Gott sein Wesen treibt.
Dass da ja vielleicht jemand ist wenigstens.
Genau, also dass da eine Entität ist, die das alles zusammenhält. Wenn dann, um jetzt mal einmal auch nochmal Nietzsche ins Spiel zu bringen, wenn dann der Gottestod verkündet wird in ungefähr zur Jahrhundertwende, ja, oder wenn das dann das ist, was die Kinder der Jahrhundertwende mit der Mutterbrust, der Muttermilch eingesaugt haben, dann stellt sich das alles wirklich ein bisschen kälter hier dar auf unserem Planeten. Und da könnte man noch ein weiteres Stichwort jetzt reinwerfen, die transzendentale Obdachlosigkeit vom Lukács. Also,
ach, das ist Lukács?
Das ist Lukács, das
dachte,
ist die Theorie des Romans.
Das hat meinen Religionslehrer damals geprägt. religiöse Kleingärtner und Tieffliege hat er uns genannt. Überrascht nicht, dass ich hatte noch einen Religionslehrer, der auch wirklich Priester war.
Ja, aber all solche Erfahrungen stehen am Eingang der Moderne. Und das wäre, wie gesagt, jetzt, da würden wir die Menschheit zum Subjekt machen. Wir wollen aber jetzt ja schon auch in die konkrete Erfahrung hineinschauen.
Aber da würde ich auch gerade noch einmal mit Nietzsche reingrätschen, weil das ja quasi passt zu dem, was wir hier im Nietzsche-Kolloquium, über das wir in der Kurzfolge noch berichten werden, heute eigentlich festgestellt haben. Vielleicht steht das nicht nur solche Ernüchterungserfahrungen im Ausgang der Moderne, also im Beginn der Moderne, sondern und im Ausgang zum Beispiel des christlichen Zeitalters, sondern vielleicht wiederholt sich das. Ne? Also vielleicht war die auch der Gottestod ist ja nicht der erste mit dem Christlichen.
Nietzsche ist ein Provokateur.
Die Götter des Polytheismus, die sind ja auch gestorben, ne?
Und
zwar zum Beispiel und so weiter. Aber wir wollen konkret bleiben und jetzt erstmal, ja, wie wollen wir denn sagen? Ist Einsamkeit irgendwie ein, also ist das heilbar? Muss da was schieflaufen, damit zu viele Menschen einsam sind? Oder gehört es zu jeder menschlichen Existenz irgendwie dazu?
Es gehört auf jeden Fall dazu, ist Grundbestandteil, aber es gibt diese pathologische Form von Einsamkeit und die greift um sich. Und deswegen machen wir diese Folge eigentlich.
Philosophen als Ärzte der Kultur. Mhm. Wir wollen unseren Beitrag leisten.
So, bevor du aber jetzt uns diese intelligenten Köpfe aus der Moderne zum Besten gibst, schauen wir einmal noch, wie das vor 2000 Jahren aussah, nämlich bei Seneca in seinem stoischen Lebensratgeber von der Gemütsruhe, wo es nämlich nicht, meines Erachtens, nicht allzu weit ist von unserer Situation. Er schreibt da, Einsamkeit und Gesellschaft, das wäre hier der Gegensatz, du hattest ja von Einsamkeit und Beziehung gesprochen, ja, Einsamkeit und Gesellschaft müssen miteinander verbunden sein und abwechseln. Jene wird in uns die Sehnsucht nach Menschen erwecken, also die Einsamkeit. Diese, die Gesellschaft, die Geselligkeit, diese, die Sehnsucht nach uns selbst. Die eine wird die andere ergänzen. Den Ekel an der Menge wird die Einsamkeit heilen, den Überdruss der Einsamkeit die Menge. So einfach ist das, Jakob, ne?
Ja, ja, was stellen die Leute sich so an?
Ja, ganz genau.
Das hat man ja bei den Stoikern, hat man ja eh mal das Gefühl, wenn man das liest, dann denkt man, was ist denn eigentlich das Problem?
Ja.
Was stellen sie sich denn
an? Warum beschwert ihr euch alle so, ne? Ja. Also das ist wie eine Waage, ne? Da muss man auf beide Seiten dann einfach die richtigen Gewichte drauflegen und das austarieren und dann ist das alles wunderbar. So einfach ist es leider nicht, ja? Also man kann nämlich sehr wohl auch in der Menge sich einsam fühlen, ne?
Man kann sich gerade als moderner Mensch bevorzugt in der Menge auf eine ganz bestimmte Art und Weise einsam fühlen.
Mhm. Und diese ja recht sorglose Ausbalancierung dieser zwei Extremzustände stellt sich doch blind eben für diesen Fall, den ich jetzt benannte, dass man eben sehr wohl auch in der Menge einsam sein kann und der Fall nötigt dann eigentlich wiederum zu einer Differenzierung des Begriffs einmal eben in Alleinsein und in Einsamkeit oder in Solitude und Loneliness, wäre das im Englischen. Mhm. Also man kann sehr wohl nicht allein sein, also rein zahlenmäßig sich mit Menschen umgeben und gleichzeitig einer der einsamsten Menschen der Welt sein. Also da könnte man zum Beispiel an die Romanfigur von The Great Gatsby denken, ne? Also jemand, der wirklich Scharen von Menschen um sich sammelt, große Feste gibt und ein Paradies auf Erden irgendwie einrichtet für das Vergnügen.
Gerade aus Einsamkeit sich mit besonders
aus vielen Einsamkeit,
Menschen umgibt.
Ja. Ganz genau. Also Einsamkeit kann sogar so ein Motiv sein, um in soziale Beziehungen einzusteigen, ne? Aber die sozialen Beziehungen sind dann eben gefärbt von Einsamkeit, ne? Und
also naja, und eben die Frage dann nochmal, also wenn Beziehung das Gegenstück wäre zu Einsamkeit, in welcher Weise bezieht man sich aufeinander?
Genau,
und nicht jede Weise des Aufeinanderbeziehens und miteinander Interagierens hebt Einsamkeit auf und ist echte Beziehung und schon, also und dazu kommt dann noch, dass bestimmte Art und Weisen, sich aufeinander zu beziehen, die eventuell sogar noch erhöhen die Einsamkeit.
Also es gibt sehr oberflächliche Formen des Umgangs, die auch notwendig sind, weil wir nicht mit allen beste Freunde sein können. Dafür haben wir einfach nicht die Liebe, Zuneigung und Zeit, ja. Und Jakob, du zeigst schon an, du hast da eine passende Stelle bei Simmel jetzt. Da können wir jetzt 2000 Jahre springen.
Genau, wir springen von Seneca zu Simmel. Das ist genau der Punkt. Welche Arten und Weisen des Aufeinanderbezogenseins sind das, in denen man nicht allein ist, aber einsam? In die Großstädte und das Geistesleben gibt es da eine schöne Stelle. Muss noch kurz ausholen, damit es verständlich bleibt. Wie in der Feudalzeit der Freie, in Anführungszeichen, Mann derjenige war, der unter Landrecht stand, das heißt unter dem Recht des größten sozialen Kreises. Unfrei aber, wer sein Recht nur aus dem engen Kreise eines Feudalverbandes unter Ausschluss von jenem zog, so ist heute in einem vergeistigten und verfeinerten Sinn der Großstädter frei im Gegensatz zu den Kleinlichkeiten und Präjudizierungen, die den Kleinstädter einengen. Also ist klar, ne, die Parallele. Der Großstädter befreit sich von den Vorurteilen und viel, also zum Beispiel auch noch religiöser, familiärer Enge, fängt sich aber was anderes ein. Denn die gegenseitige Reserve und Indifferenz, die geistigen, man könnte noch hinzufügen, emotionalen Lebensbedingungen großer Kreise werden in ihrem Erfolg für die Unabhängigkeit des Individuums nie stärker gefühlt als in dem dichtesten Gewühl der Großstadt, weil die körperliche Nähe und Enge die geistige Distanz erst recht anschaulich macht. Es ist offenbar nur der Revers dieser Freiheit, wenn man sich unter Umständen nirgends so einsam und verlassen fühlt als eben in dem großstädtischen Gewühl. Denn hier wie sonst ist es keineswegs notwendig, dass die Freiheit des Menschen sich in seinem Gefühlsleben als Wohlbefinden spiegele.
Aha. So, also das ist so eine der Paradoxien der Moderne, ja. Freiheitsräume wachsen für alle Beteiligten, ja. Also vor allen Dingen die individuellen Freiheitsräume wachsen, ja. Da sagt Simmel aber immer ganz, ganz, also macht er wirklich ohne alle Illusionen, sagt er dann immer, ja, das hat aber nichts damit zu tun oder das geht nicht mit einer Steigerung des Wohlbehagens einher, ne? Sondern Freiheit ist dann auch eher so diese kalte Freiheit von Sartre, ne? Zur Freiheit verurteilt.
Mhm. Ne? Und da kann man auch schon mal Reckwitz aufrufen, der ja sagt, das ist eine Entwicklung, die Moderne insgesamt kennzeichnet, dass der Wert des Individuums gegenüber der Gemeinschaft und der Freiheit, ja, das sind ja Werte, dass der so weit verfolgt wird, bis er irgendwann Selbstzweck ist, den Menschen aber so ein bisschen hinter sich lässt. Ne? Also das ist dann der Punkt, wo ja die Frage nach der Pathologie der Einsamkeit auftaucht, auch hier schon bei Simmel.
Mhm.
Ja, und ist ja schön und gut, Freiheit, ja. Hehres Ideal. Aber plötzlich geht es uns damit schlechter.
Ne? Ja, und wir stehen in dieser Masse da, ne, von Menschen. Also dieses Paradox ist ja dann in der Contradictio in adjecto des Begriffs Lonely Crowd im Grunde synthetisiert. Ne?
Ja.
Also,
übrigens ein großartiger Film, The Crowd von King Vidor, ich glaube 1928.
Ja.
Da ist genau das der Fall. Da gibt es auch noch so ein absteigendes Bürgertum, was im Proletariat aufgeht und herzzerreißend.
Apropos Filme, also ich wollte auch zwei Filmempfehlungen geben, damit man auch mal so plastisch vor Augen hat, wie denn jetzt so eine zeitgemäße Einsamkeit aussehen kann, ja. Da wäre einmal zu nennen Sofia Coppolas Lost in Translation,
ja.
Den bestimmt viele kennen.
Also
wo dieses Thema eigentlich das Thema
Bill
ist.
Bill Murray in diesem Film ist wirklich verkörperte Einsamkeit.
Ja, aber sie ja auch.
Ne? Sie auch,
klar. Sie ist ja komplett verlassen.
Aber auch. Sie ist natürlich noch jung und attraktiv und man fragt sich, wieso ist sie eigentlich so einsam?
Ja. Ja, eben, aber da, ne, das sagte ich ja schon, dass die Jungen da nicht weniger betroffen sind.
Stimmt, was.
Und Werner Herzogs Dokumentarfilm von 2019, glaube ich, also relativ neu, Family Romance.
Family Romance LLC oder so.
Ja,
ne? Also,
genau.
Ja. Ein quasi dokumentarischer, aber doch inszenierter Spielfilm über ein Dienstleistungsunternehmen oder einen Dienstleister, einen Selfmade.
Ehepartner vermietet.
Ja, alles Mögliche, ne?
Ja, also, aber vor allen Dingen Väter, Mütter, also wirklich Familienmitglieder.
Genau,
vermietet.
Familienmitglieder. Väter, Mütter, auch mal Beziehungspartner und aber natürlich nicht wirklich. Nur das Ganze wird ja auch öffentlich inszeniert. Also da könnte man eigentlich mal viel rausholen. Wollen wir jetzt noch über diesen Film sprechen?
Nee, da sprechen wir jetzt nicht drüber.
Guckt
euch das an.
Aber um das nochmal zu sagen, also in dem Film geht es genau darum, dass jetzt schon als gesellschaftliche Realität eine Inszenierung von genau den Beziehungen, die Einsamkeit einzig aufheben könnten, angekommen ist. Ne?
Also, genau, es gibt schon eine institutionelle Reaktion auf das soziale Phänomen. Ne?
Institutionell ist witzig, der Markt reagiert ja darauf. Ne?
Ja,
auf
voilà.
Dieses Bedürfnis, was man sich dann jetzt wieder konsumistisch
In vieler Weise reagiert der Markt. Da gibt es so einige Möglichkeiten, wie man es sich zumindest einbläuen und vormachen kann, dass man nicht einsam ist. Ne? Also zu denken wäre an die sozialen Medien, ne? An Instagram, an Facebook.
Ja.
Ich bin ja die ganze Zeit mit den Leuten in Kontakt. Ne? Also was wollt ihr denn?
Genau,
ich bin doch die ganze Zeit.
Kontakt.
Kontakt.
Ja. Oh, schon wieder Kontakt. Mein Gott, schon wieder Kontakt. Jetzt legt das Scheißding nochmal weg. Ja, die sozialen Medien sind sicherlich einer der schlimmsten Begriffe, die eigentlich auch, wo man noch erkennen muss, dass es sich um einen völligen Selbstwiderspruch handelt, ne? Eine richtige Contradictio in adjecto.
Ja, also da werden einfach auch dann so oberflächliche Gruppenbeziehungen gepflegt, ne? Und das ist einfach immer auch eine medial gebrochene Kommunikationsweise. Es ist ja keine natürliche Kommunikationsform, die dann im Internet oder sonst wo bei WhatsApp oder so stattfindet, ne? Und da kann eben sowas auch entstehen, Einsamkeit in der Gruppe, ne? Also man ist zwar unter Leuten und man fühlt sich aber irgendwie in keiner Weise so wirklich verstanden, angebunden oder gesehen, ne? Und stattdessen redet man dann irgendwie über Klatsch und Tratsch und wer mit wem oder wer heute wo auflegt oder wer was gepostet hat und so oder wer was liked und so weiter, ne? Und also entweder sind das die Inhalte der Gespräche oder jeder redet nur von sich selbst. Also es wird nicht aufeinander eingegangen oder so. Ne?
Oder wie es bei Blessner dann gleich heißen wird, man spielt Bridge.
Ne? Ja, genau.
Weil das ist Kontakt, das ist keine echte Beziehung. Ne?
Ja.
Natürlich können auch Menschen, die eine gute Beziehung führen, mal Bridge spielen, aber eben nur zum Spaß. Nicht als die Kontaktform, die dann das Alleinsein aufhebt, aber eben nicht. Ne?
Ja, und da ist es eben auch so voll fatal, dass dann gerade da, wo man dann in Kontakt tritt, dass man sich da immer den Anschein gibt, als wäre man keineswegs einsam, ne? Also, wenn jemand einsam ist, dann will er sich da an der Stelle eigentlich immer so eine Souveränität geben und es niemals, wie so ein Stoiker, niemals sich eingestehen, dass er da vielleicht eine Wunde hat, ne?
Ja, oder eben noch schlimmer affirmiert wie ein Romantiker.
Ja.
Und nämlich sagt,
voilà.
Nur die ganz Großen waren ja wirklich einsam.
Ja,
und
ja,
das
ja.
ist ja dann leider, da muss man dann nochmal ins erste Semester Logik, ne? Ja. Der Fehlschluss, ich bin auch sehr einsam, also könnte ich ja ein großes Genie sein, ne?
Ja.
Suchen Sie sich lieber Kontakt. Nee, Entschuldigung, suchen Sie sich lieber Beziehungen.
Ja, aber also da kommen wir auch noch drauf, auf den Typus von Einsamkeit. Genau, also aber Einsamkeit macht erstmal im Miteinander und im Auftreten, im öffentlichen Auftreten, macht das erstmal schwach und fehlbar vielleicht auch, ne?
Ja, man äußert sich ja mit einem Bedürfnis.
Genau,
und
genau,
das,
genau.
Und
ja.
Ohne
was, ja. Also bitte nicht zu nahe treten.
Ja, nicht zu nahe. Also echter Kontakt fordert natürlich einiges ein.
Ganz genau, ja.
Und
da überschreitet man zwangsläufig Grenzen.
Für nichts schämt sich der moderne Mensch, der mit dem Ideal der Selbstständigkeit und Freiheit aufgewachsen ist, mehr als für seine Bedürftigkeit.
Ja, für seine Abhängigkeit.
Nichts lässt sich schlechter kommunizieren als der Wunsch, vom anderen etwas zu wollen. Man rechtfertigt das sofort, man versucht diese Bedürfnisse als Ansprüche zu legitimieren so. Und das sind immer sehr unangenehme Kontakte.
Und Jakob, ich kann da so ein Liedchen von singen, aber heute hatten wir auch wieder die Situation, ich bin so jemand, der prinzipiell eher schlecht gelaunt ist, ne?
Ja, und wie sagte das nette Ehepaar, was wir da am See eben getroffen haben?
Ernst.
Ich weiß gar nicht mehr, was er zu mir gesagt hat.
Ernst. Das war der Gegensatz, glaube ich. Und das ist dann, also man kann das den Leuten dann schon gar nicht so zumuten. Ne? Also wenn man so eine gewisse Schwere hat oder so, dann verdirbt man die Laune. Und alle wollen ja eigentlich nur eine gute Zeit haben. Ne? Und wenn man dann aber vielleicht solche Stimmungen irgendwie mitbringt, dann das ist irgendwie nicht erwünscht. Ne? Also,
wobei man da sollten wir jeden ermutigen, auch uns selbst, dann ruhig der Störfaktor in dieser Zeitkrankheit Partygesellschaft sein, ne? Der einfach, indem er sagt, also es ist ja nicht so, dass man aus Prinzip nicht mitmachen will oder so, aber in dem Moment, wo da ein echtes Bedürfnis, was unbefriedigt ist, reingetragen wird, stoßen ja auch die anderen an irgendwas an, ärgern sich vielleicht erstmal, weil die Partylaune zerstört ist, merken dann aber vielleicht auch, dass sie selber Bedürfnisse haben, die in die Richtung gehen.
Genau, also du hast es im Grunde schon gesagt mit Partygesellschaft, Spaßgesellschaft, eine Erlebnisgesellschaft, diese ganzen Nominalphrasen, die man da bauen kann. Ne? Also das heißt, wir überspielen unsere Einsamkeit die ganze Zeit und es gibt auch außerordentliche Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung gestellt werden. Ne? Also wir haben Instagram, wir haben die Mode, wir haben gutes Essen, wir haben das Kino, wir haben den Urlaub, wir haben die tollen langen Partys und Nächte am Wochenende und da können wir uns schon ziemlich gut glauben machen und auch alle Mitmenschen, dass wir einen großen Spaß am Leben haben und überall zu Hause sind und in jedem einen Freund haben und sehen. Ne?
Und Kontakte werden dann meistens herangezogen, um das schwerste und letzten Endes natürlich unmöglichste Kunststück zu vollbringen, nämlich sich selbst davon zu überzeugen, dass man glücklich und nicht einsam ist.
Genau.
Und wie geht das besser als durch die Bestätigung von anderen, die sich gegenseitig bestätigen, dass
das
ja alles in Ordnung
ist. Erstmal. Ja, ja.
Dass das ja auch alles gar nicht so schlimm ist und so weiter.
Und dann kommen irgendwelche Leute wie wir, die das dann irgendwie so kritisch runtermachen und so ganz doof dagegen reden irgendwie. Und dann
wir rechnen uns natürlich so auch daran.
Ja. Und dann irgendwie vielleicht sagen, ja, vielleicht habt ihr aber nur Scheinkontakte. Den Begriff brachtest du ins Spiel. Ein Scheinkontakt.
Ja, das sind Scheinkontakte, was wir beschrieben haben. Und das ist letztlich auch das, was ich in der Eröffnung schon meinte. Das sind ja dann Zweckbeziehungen. Also da wird der andere einem nur zum Zweck, jetzt nicht im kantischen Sinne, nämlich indem man eigentlich nur diese immer schon notdürftige Bestätigung für was sehr Prekäres, für ein sehr prekäres Selbstverhältnis vom anderen braucht und ja auch wirklich dann erstmal vom anderen gestört ist, wenn der mit echten Bedürfnissen und dann auch noch seinen eigenen um die Ecke kommt, wo ich dann noch nicht mal meine eigenen zugestehen
Ja,
will, ne?
ja, ja.
Und das sind sehr anstrengende Abende.
Ja, genau.
Da, man macht dann manchmal ja oft mit und man lacht mit und hinterher, wenn man vielleicht dann auch gerade mal wieder alleine ist, dann merkt man, wie da viel Kraft verpulvert wird, um sowas mitzuspielen. Und zu spielen jetzt im schlechten Sinne, also vorzugaukeln, ne?
Ja.
Ich würde jetzt mal gerade noch den Simmel hier,
Ja,
das
bitte.
zweite Zitat reinschmeißen, weil wir dann ja zum Plessner können und dann noch weiter Zeitkritik betreiben können. Simmel spricht nämlich schon, wir waren eben kurz da mit einem Schlenker von den ideengeschichtlichen Hintergründen für diese, also die ja diese riesige materielle Umwälzung und neue Organisationsform der Großstadt im industrialisierten Zeitalter dann begleitet. Und da heißt es, neben dem Ideal des Liberalismus wuchs im 19. Jahrhundert durch Goethe und die Romantik einerseits, die wirtschaftliche Arbeitsteilung andererseits das Weitere auf. Die von den historischen Bindungen befreiten Individuen wollen sich nun auch voneinander unterscheiden. Nicht mehr der allgemeine Mensch in jedem Einzelnen, sondern gerade qualitative Einzigkeit und Unverwechselbarkeit sind jetzt die Träger seines Wertes. Das nimmt Andreas Reckwitz ja dann wirklich als quasi das sein gegebenes Stichwort auf.
Ja, aber bevor du jetzt den einen Theoretiker durch den anderen erklärst,
Moment.
vielleicht, was er ja eigentlich anspricht, ne, das ist ja die Genieästhetik, die mit Goethe und den Romantikern auf den Plan tritt, ne? Und das heißt ja eben, dass man sich nicht mehr in ein Traditionsverhältnis stellt als Künstler, also erstmal vor allen Dingen als Künstler und damit dann ein Poeta Doctus ist, ein Epigone eigentlich immer auch gleichzeitig, sondern dass man eigentlich zu jedem Zeitpunkt ein Original hervorbringt und selbst ein Original ist, das einfach ja unübertreffbar, unkopierbar und nicht reproduzierbar ist, ja.
Ein Individuum, was in Gemeinschaft aufgeht, ist kein Individuum mehr in diesem modernen Verständnis, ne?
Ja, genau.
Das wäre übrigens ja auch ein Ausschlussverhältnis, was wir, wenn wir therapeutisch noch agieren wollen, auflösen sollten, ne?
Ja, also das ist die Keimzelle des Individualismus und wir hatten in unserer Folge Homo sibi deus est das so ein bisschen nachverfolgt, wie doch
Zum
eigentlich
Dandytum.
genau mit dem Dandytum, aber eben auch Dandy, der nahe auch dem Künstler eben steht, wie das doch noch eingespeist ist in unser kulturelles Erbgut und jetzt aber eben auch in das Erbgut jedermanns, also jedes Großstädters, einfach jedes Menschen, der jetzt irgendwie so ein bisschen was von Kultur und sonst was irgendwie damit sich identifiziert oder so, ne?
Ja, und da, ich denke, was er hier auch anspricht, bei Reckwitz ist es dann die Logik des Allgemeinen, die von der Logik des Singulären eben abgelöst wird. Also Wert wird produziert von Dingen und eben auch Charakteren, die einzigartig einzeln sind.
Durch die hochindividuelle Leistung des Einzelnen.
Ganz genau. Und Reckwitz betont das auch, was für ein Existenzdruck damit einhergeht, ja, ohne es aber wirklich mal explizit, wenn wir das jetzt als Ärzte der Kultur nochmal machen wollen, auszuformulieren, was das an Pathologie, eben an Gefahr für den Einzelnen, der laut der kulturellen Werte gar nicht in Gemeinschaft, also in echter Beziehung, sage ich jetzt mal, leben und stehen soll. Weil da macht er sich ja gemein, da vergemeinschaftet er sich ja, dann kann er ja gar nicht mehr ganz einzigartig herausragen als Spitze des Eisbergs und so weiter. Das ist auch eine Sache, die ich Nietzsche anlassen muss, wirklich, dass er zwar die Romantik inhaltlich versucht zu überwinden, aber
Ja,
selber natürlich diesen
performativ total
Typus
bejaht.
absolut
Ja,
verkörpern
ja,
will.
ja.
Man muss aber sagen, wir wollen ihm ja empathische Leser sein. Er hatte noch keine therapeutischen Angebote zu seiner Zeit, was auch Franz Josef Vollmannskämper in unserer Folge 4 damals ja zu Recht sagte. Na ja, genau, und das ist aber, würde ich sagen, immer noch herrscht das vor. Also bestimmte kulturelle Werte oder bestimmte Werte werden eben kulturell extrem aufgewertet als Ideal. Zum Beispiel Freiheit, zum Beispiel Unabhängigkeit, zum Beispiel Autarkie. Dann muss man sich aber, wenn man die diagnostische Brille aufsetzt, nochmal fragen, ist ja schön und gut, dass die Gesellschaft den Erfolg jedes einzelnen ihrer Mitglieder an diesen Werten oder inwieweit diese Werte dann erfüllt und verkörpert und ausagiert werden, misst. Aber sollte die Gesellschaft nicht auch, und da muss man sich dann vor allem die Institutionen angucken, wenn sie das allen schon abverlangen will, nicht in der Weise funktionieren, dass diese Werte auch als psychische Realität erstmal produziert werden und sich entwickeln dürfen. Ja, also produziert war jetzt ja fast schon schlimm.
Ja, das klingt jetzt nach Kulturindustrie.
Zu dem freien Menschen, zu dem autarken Menschen muss ich mich ja erstmal entwickeln dürfen.
Ja.
Und da würde ich natürlich sofort sagen, die Werte, die eigentlich kulturell aufgewertet sind, jeder Erwachsene wird dann damit konfrontiert. Und was willst du denn machen? Weißt du schon, wo es hingeht?
Und so weiter und so weiter und so weiter. Aber da kommen wir jetzt in ein anderes Themenfeld. Also das ist ja diese ganze Krise der Authentizität und dass Authentizität überall gefordert wird, aber eigentlich nirgendwo eingelöst werden kann, weil dem nie jemand wirklich gerecht werden kann, weil wir da so hohe Ansprüche irgendwie an uns selber haben und an alle anderen. Das ist natürlich auch etwas, was damit zusammenhängt, würde ich dir recht geben. Aber erstmal könnte man ja vielleicht auch jetzt festhalten von dem, was du gesagt hast. Ja, die großen Ideale des Individualismus, Autarkie, Freiheit, Selbstbestimmung.
Auch eine gewisse fast stoische Bedürfnislosigkeit, nämlich den anderen gegenüber.
Ja, das ist die Sonnenseite der Einsamkeit, ne? Also könnte man ja auch sagen, also da ist die Einsamkeit erholsam, da wirkt sie souverän, da ist sie selbstgewollt und die Schattenseite, das ist dann eben halt dieses Verlassenheitsgefühl und es kippt jetzt mehr und mehr in diese Schattenseite und wir begreifen und nehmen Einsamkeit mehr und mehr als ein pathologisches Phänomen wahr.
Genau, aber ich würde sagen, dass diese Art und Weise, einfach diese Werte zu postulieren und zu sagen, orientiere dich daran, während die Gesellschaft es stellenweise mindestens erschwert, und auch teilweise überhaupt nicht richtig verstanden hat, wie man sich denn wirklich als Mensch entwickelt, um dann irgendwann frei und autark zu sein. Das geht nämlich überhaupt nicht, indem man von Anfang an frei und autark ist, sondern indem man diese Abhängigkeiten, diese Bedürfnisse, die man anderen gegenüber hat, angefangen natürlich mit den Eltern, ausleben darf und die auch hat. Ja? Also einfach nur hinterher den erwachsenen Menschen daran zu messen und zu sagen, ja, du erfüllst das ja gar nicht, ne? Da muss man sagen, das Problem ist größer und insofern würde ich nicht nur sagen, die Verlassenheit ist dann die Schattenseite eigentlich von dieser tollen neuen Freiheit, nee, sondern auch eine echte Freiheit, die hat zur Voraussetzung, dass man da in wirklicher Beziehung steht und die Autarkie, die gesunde Autarkie und so weiter, das ist dann eben keine Einsamkeit.
Ja.
Auch wenn es immer also, mal genau, lange Nächte gibt.
Du hast es schon angesprochen, dass der Staat im Grunde dem Verständnis des Phänomens noch hinterherhinkt. Ne?
Ja, also, das ist
ja immer ein reaktionäres Medium im Grunde auch der Staat, ne? Der immer gucken muss, was sich jetzt zugetragen hat. Ne? Und dann schauen wir, was wir da irgendwie machen können.
Ja.
Und da schreibt Diana Kinnert, sie hat jetzt vor kurzem ein Buch geschrieben, eine junge Politikwissenschaftlerin und Publizistin, ein Buch, Die neue Einsamkeit, und da schreibt sie nämlich das Folgende, dass es eine neue Wirtschaft gebe, die, Zitat, Solidarität absichtlich zerschlägt und Menschen einreden möchte, dass sie Individuen sind.
Ja, also die Missstände, die der Staat nicht beheben kann oder abfedern kann, die sucht diese Art von Wirtschaft, die sie anspricht, sogar zu produzieren, weil die davon nämlich in ihrer Eigenlogik profitiert.
Ja, und das Fatale ist ja jetzt eben, dass dann diese ganzen jungen Menschen vor allen Dingen glauben, die sich alle für Individuen halten, also das alle, also ich kenne keinen, der das nicht tut.
Na kurz, Nietzsche, ganz kurz, sorry. Ne? Das Gerede vom Individuum ist eine Mär, ist ein Riesenirrtum. Ne? Ja. Wir sind Individuen, wir können seelisch gespalten werden und zugrunde gehen.
Ne? Voilà. So ist es.
Wir sind teilbar.
Ja, also junge Leute fallen dann gerade irgendwie auf diese Attrappe rein und glauben dann eben, dass dieses Einsamkeitsgefühl und diese unbefriedigenden Beziehungen, dass das was ganz, ganz Spezielles sei, dass das nur auf sie zutreffe und auch nur an ihnen und an ihrer persönlichen Geschichte und ihrem Charakter, ihrer Seele und so weiter liegt. Und das führt dann wiederum dazu, schließt dann Kinnert, dass überhaupt gar keine Solidarität zwischen den Betroffenen stattfindet. Also, dass sie gar nicht erkennen, Zitat, dass sie gar nicht erkennen, dass sie in der gleichen Lage sind.
Mhm.
Ja? Und daraus folgt dann eben für die Politik, eine Politik müsse bei der Bekämpfung der Einsamkeit nicht, Zitat, der naiven Idee unterworfen sein, Menschen einfach nur zusammenzuschieben und zu glauben, dann entstehen Verbindlichkeit und Intimität.
Ja, sondern sie muss. Das passiert nämlich auch in der Fabrik.
Ja, also.
Und die Proletarier haben auch schon nicht erkannt, dass sie eigentlich in der Mehrheit sind.
Ja, das ist noch viel schlimmer, warte. Sondern sie muss sich der Ursachen gewahr werden, warum wir Intimität und Verbindlichkeit nicht mehr wagen. Also, das kennen wir ja, dass das dann institutionell sozusagen verabreicht wird, wie eine Dosis. Also hier hast du ein bisschen Gemeinschaft, ne? Hast du ein bisschen Bindung, hast du ein bisschen Beziehung. Ja. Dann gehst du nämlich mal jetzt schön Freitagabend da in den Salsa-Kurs. Ne?
Oder in den Kegelclub.
Ja, sowas, ne?
Nee, aber du hast natürlich völlig recht. Heutzutage ist es der Yoga-Kurs und so
Der
weiter.
Yogakurs oder so, ne? Und das mag ja auch sein, das hilft ja auch ein bisschen und so, ne? Aber so richtig aufgehoben fühlt man sich ja dann in so einem sozialen Gefüge, das ja eher dann auch wieder artifiziell wirkt, weil nicht selbst erwählt, nicht aus sich selbst herausgewachsen,
Und
ne?
nur so
Also,
eine Interessensübereinkunft ist, hast du
genau.
schon gesagt, ne?
Ja, das kommt bei
Und
Plessner gleich, ja.
das ist dann eben besser als Alleinsein, aber eben
Ja.
auch nur besser als Alleinsein, ne?
Genau.
Das ist ja wirklich schön, wie sie das sagt. Warum wir, wie sagt sie, wahre Intimität nicht mehr wagen?
Voilà, ne? Also das müssen wir uns fragen, ne? Warum wagen wir es nicht mehr? Also sind wir so zu verletzt oder trauen wir uns nicht, irgendwie unsere Bedürfnisse in der Öffentlichkeit mehr zu sagen, ne? Was ist da los? So.
Bruno, wir müssen mal eine Folge über die Scham machen.
Ja, genau, das, ja, absolut, ne? Also Scham ist natürlich dasjenige, was uns lähmt, darüber zu sprechen, ne? Deswegen reden wir dann irgendwie, wenn wir auf WG-Partys stehen, dann eben doch lieber über Fußball oder
Naja, oder ich sag mal, selbst wenn, es gibt ja eine Form von Intellektualisierung und intellektueller Abwehr, die
Enden.
uns beiden, glaube ich, vertraut ist, ne? Dass man dann
Ja.
gerne mal sich auch als der Zeitkritiker, der seine eigenen Bedürfnisse noch sehr wohl artikulieren kann, geriert, auch auf einer Party. Und darüber reden kann man dann schon sehr wohl noch, ne? Aber
Ja.
das ist eben noch nicht das Bedürfnis erleben und in dem Sinne kundtun.
Ja, also das ist ja eben auch dann, da wird ja die Psychoanalyse dann, finde ich ja dann auch immer so zum Gespenst, ne, weil sie ja dann das ermöglicht, dass man emotional rational sprechen kann. Also dass man über emotionale Zustände rational sprechen kann. Ja, ich weiß, da regst du dich
Als
jetzt wieder auf.
ambitionierter, passionierter Couch-Beleger
Ja.
sage ich dir dann zum 100. Mal, du hast recht, prima facie aber nur, ne? Also
Wenn du
in
nämlich
der Tat,
fertig bist
ist aber
mit
die, nee, nee,
deiner
nee, nee, nee.
Couchschlägerei.
Also in der Tat ist aber die Sprache, also das darüber sprechen, das ist der, vielleicht nicht der einzige, aber dann doch ein sehr, sagen wir mal, in der Breite anwendbarer Zugang zu diesem Erleben. Und
So.
um das geht es auch
So.
in einer therapeutischen Beziehung. Da geht es um nichts anderes. Man tritt in Beziehung und die ist dann erstmal meistens anders, als man das gewohnt ist. Und dort haben vielleicht mehr Bedürfnisse Platz.
Freud hat auf jeden Fall so eine Möglichkeit geschaffen, einen rationalen Diskurs zu führen über Themen, die sonst einfach nur mit Tränen, Schreien oder sonst was artikuliert werden könnten.
Ganz genau.
So, aber
Ja, und
das ist ein
man
anderes
muss
Thema.
dazu sagen, man ist das ist ja verschüttet. Also oft ist dieser Rückweg zu den echten Bedürfnissen, die sich irgendwann mal einfach hätten artikulieren können, nur noch, weil daraus ja auch unsere gesellschaftliche und teilweise natürlich auch familiäre Aufzucht besteht, weggeredet, wegrationalisiert. Ja, also dieser Weg zu den echten Bedürfnissen, sage ich jetzt mal, über die Sprache ist natürlich ein Behelfsmittel, ist auch ein Rückweg in gewisser Weise.
Ja, aber also jetzt nochmal zu Kindern, das ist wirklich also so eine Art Paradox, ne? Also die Leute tun eigentlich alles, um nicht einsam zu sein. Sie gehen in Kochkurse, Mal- und Tanzkurse, sie verbuchen und verwerten ihre ganze Freizeit, um irgendwie in soziale Gefüge zu gelangen, aber diese sozialen Formen bleiben kalt. Also es sind institutionell arrangierte Begegnungen und sie tragen nicht das Siegel des Lebens, ne? Sie sind nicht organisch gewachsen. Sie haben keine Geschichte, sie sind ahistorisch. Es kann natürlich passieren, dass ich da jemanden im Tanzkurs oder dann auch auf diesen ganzen Dating-Apps, dass ich da jemanden treffe. Das ist ja alles nicht ausgeschlossen, ne? Aber die Regel ist eher das andere, ne?
Und das passiert dann meistens eher trotz dieser Kanäle, über die man das Alleinsein vermeidet, ne? Am Ende ist die Arbeit, die zu tun ist, um dann eine wirkliche Beziehung herzustellen, genau dieselbe. Und die Frage ist nicht, ob die nicht besser möglich wäre, wenn die Kanäle andere
Kanalisierter
wären, als sie
werden.
sind, ja. Ja. Ja, man stellt dir das vor, man spaltet im Grunde ein Atom, ja, also das Individuum ist doch teilbar, das Individuum Mensch jedenfalls. Und zwei Dividuen treffen ja aufeinander, wie in so einem Teilchenbeschleuniger, ne? Und das könnte man ja sagen, ist Tinder.
Ja.
Und
Match.
ja,
Und dann knallt's.
bei diesem Aufeinander geschossen werden,
Ja.
mit viel auch Aggression teilweise oder mit viel Wut oder so viel Sehnsucht, dass es schon fast wieder was Gewaltsames hat, ja, also man hält diese Bedürfnisse dann zwar zurück, aber das hat ja vielleicht eher was von ein Aufeinanderprallen in so einem Stück Konsumsucht, Sehnsucht, und Konsumwut, was eben aber das Gut, das rare Gut Beziehung sucht, dass dieser emotionale Teilchenbeschleuniger, der sich soziales Netzwerk schimpft, dann beim Aufprall eben erstmal nochmal destruiert. Ja? Also dieses Dating war immer schon, ist in unserem Zeitalter noch viel frustrierender nach allem, was unter anderem du mir berichtest.
Ja, du hast es mir früher auch berichtet. Bevor wir jetzt wieder in die gesellschaftliche Fragestellung gehen, wäre jetzt nochmal auf der medientheoretischen Ebene etwas zu sagen. Also
haben wir noch gerade, aber ja,
haben noch wir, mehr. Aber noch mehr. Also wir hatten schon einmal McLuhan zitiert in unserer Folge über das Silicon Valley. Und da erweist sich ja wirklich seine These als prophetisch, ja, dass er gesagt hat, Massenmedien zentralisieren nicht, sondern sie dezentralisieren. Mhm. Also sie dezentralisieren ihre Konsumenten und ihre Hörer, ja. Mhm. Also es ist der einzelne Mensch im einzelnen Zimmer, der dann im
unseren Podcast hört.
So. Und dass also die Wirkungsweise von Medien zur Einsamkeit führt, das müsste man zum Beispiel auch als solches dann nochmal reflektieren. Ne?
Ja, oder führen kann. Und das ist eine gute Überleitung, wenn wir dann zu Plessner kommen wollen. Was ja geschehen soll, auch auf den digitalen Medien, ist Kommunikation. Ja,
also Kommunikation, nicht Gemeinschaft.
Genau. Wir bringen Leute zusammen und so weiter. Ja. Ne? Dann eine gleiche qualitative Abstufung muss man machen, wo es eigentlich nur um Information geht, aber kaum noch um Inhalt, ja, oder wo der Inhalt zum Content wird und so weiter. Mhm. Und eigentlich diese Medien kaum noch Bedeutungsträger sind, sondern nur noch Informationen ausspucken, genauso ist es mit der Kommunikation, können Beziehungen digitalisiert werden, ja? Also kann das irgendwie mehr als ein Behelf sein und vielleicht ist da der falsche Weg schon eingeschlagen worden, bevor diese Art der Kommunikation dann digitalisiert wurde. Und das ist so ein bisschen der Punkt bei Plessner in einem Artikel, aus dem er auch noch kurz...
Moment!
Bitte.
Bevor du das sagst, also noch ein etwas, das benannt werden muss jetzt in dem Zusammenhang, also in den sozialen Medien, in den Massenmedien, da lässt sich Einsamkeit im Grunde konkret zufügen und herstellen, indem man ghostet.
Mhm.
Jakob, du weißt bestimmt, was Ghosten ist. Ich denke, weil die meisten Zuhörer
Angst vor
auch.
Gespenstern, ne?
Ganz genau. Ja. Also, dass man einfach nicht antwortet, ja? Und das
ist
dann,
wirklich so eigentlich, jetzt, wo ich den Witz nochmal überdenke. Ne? Also Angst davor, dass der andere zum Gespenst wird.
Der andere wurde zum Gespenst.
Ist nicht
und
greifbar.
Das musst du dann erfahren. Und es ist ja dann auch immer die schreckliche Bewahrheitung des Satzes von Watzlawick, dass man nicht kommunizieren kann und man dann da sitzt, ich habe doch davor das geschrieben, dann, wenn er darauf jetzt nicht antwortet, dann war er da vielleicht beleidigt oder hat ihn das einfach nicht interessiert, aber vielleicht soll ich dann jetzt nochmal da schreiben. Das denkt man sich dann, wenn man geghostet wurde und dahinter, hinter diesen ganzen Überlegungen, wächst natürlich und macht sich das Gefühl der Einsamkeit breit. Ja. Ne?
Also das ist vollkommen richtig. Ne? Wenn der Kommunikationskanal prinzipiell geöffnet ist, dann ist keine Antwort die schlimmste.
Ja. Und dann denkt man sich, sag mal, das ist ja total unverantwortlich, das kann man doch nicht machen, wenn man irgendwie aufrichtig miteinander kommuniziert und so und in Kontakt treten will, gerade wenn man jetzt auf einer Dating-App ist und so und das dann auch sucht, den Kontakt, ja. Also was ist dann für ein Paradox, dass man dann gar nicht antwortet, ne?
Ja, aber irgendwann ist es eine Zeitfrage, ob man diese ganzen Scheinkontakte überhaupt noch bedienen will.
So, weil da kommen wir dann nochmal an eine allgemeine Bedingung und Situation einfach auch heran. Wir stehen ja im Grunde in so einem Dauerregen von Informationen, also eine Reizüberflutung, wenn wir mit Gehlen sagen, ne?
Mhm.
Sodass Aufmerksamkeit in Quanten unterteilt werden muss. Ne? Also wir können dann nur bestimmten Leuten so und so viel Aufmerksamkeit verleihen und dann schreiben wir halt gerade mit den anderen beiden und da läuft es gerade ganz gut und dann müssen die anderen, die haben dann halt den kürzeren gezogen.
Genau.
Ne?
Und das geht so weit, dass intime Beziehungen in den Kalender eingetragen werden, irgendwann, damit man dann noch Zeit hat.
Also jeder Großstädter kennt bestimmt 10-mal so viele Menschen wie jemand, der früher auf dem Dorf gelebt hat. Ne?
Mhm.
Aber er kennt sie halt nur sehr oberflächlich. Ne?
Mhm.
Man ist mit jedem mal so angebandelt und kennt sich und
oder
so.
Oder dieses Networking ist eben selbst der Vollzeitjob, den man macht, wenn man die alle wirklich noch mit Eckdaten, Beziehungen, was bei denen gerade so los ist und so weiter hat. Wenn du das durchziehst, bist du den ganzen Tag nur am Tippen.
Ja eben, das geht ja nicht, das kannst du ja nicht machen, aber du kannst da irgendwie 3000 Freunde auf Facebook haben und dann so ein Great Gatsby des Virtuellen werden.
Aber das ist abstrakt, aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mir das so vorstelle, wo wir auch gerade hier in diesem 700-Seelendorf Sils im Engadin sind, wo trotzdem ein unheimlich kosmopolitischer Geist herrscht, ja, weil das hier schon immer elitärer intellektueller Anlaufspunkt war und so weiter, Der Lebenswandel ist ja enorm. Also die 3000 Freunde bei Facebook sind natürlich ein Abstraktum. Aber ich glaube, es gibt schon relativ viele Leute, die auch gerade weil sie Einsamkeit sind, überhaupt die Zeit dafür haben, sich dann allerdings darin verausgaben, mit, sagen wir mal, 80 Menschen regelmäßigen Kontakt zu haben und sich auszutauschen. Das geht ja auf der anderen Seite in dieser Menge wieder nur über digitale Medien, ja. Und früher war es so, du hattest
Ja.
drei, vier sehr enge Beziehungen und
Ja, aber das
alle
ist ja
anderen
genau.
Leute hast du alle Jubeljahre mal gesehen. Und dann
Ja,
konntest du dir dann 80 Namen merken. Bei
ja.
Harari heißt es, glaube ich, so, die Grenze ist 150,
Ah.
aber nicht in dem Sinne, dass du mit denen die ganze Zeit Kontakt hältst. Und ich
So.
glaube, viele kommen daran, dass sie sich in
Ja.
dieser Hinsicht verausgaben.
Und das ist doch noch auf dem gleichen Hintergrund, den Simmel beschrieben hat. Freiheitsräume wachsen und so. Also es ist mehr, sind mehr Möglichkeiten da, sich auszuleben und sowas. Aber das heißt eben nicht, dass das jetzt das Wohlbefinden steigern würde, ja?
Aber die Rechnung geht nicht auf. Damit zu
Ja,
Plessner, ne?
okay.
Die These, mit der er einsteigt in einem Aufsatz von 1959 zur Frage menschlicher Beziehungen in der modernen Kultur. Da spricht er nämlich davon, dass wachsende Komplikationen der Einrichtungen, die der geordneten Bewältigung wachsender Bedürfnisse dient, also diese hat die zwischenmenschlichen Beziehungen weitgehend versachlicht, in vorgezeichnete Bahnen kanalisiert und die Einzelnen damit einander entfremdet. Also auch er ruft hier Marx auf, aber auch Simmel hat ja dann, glaube ich, vor allem mit der Entfremdung gearbeitet in seiner Gesellschaftsanalyse und er benutzt unser Reden vom Kanalisieren. Das ist ja schon mal gut. Wir sind auf dem richtigen Weg, Bruno. Mit der organisierten Annäherung großer Massen, ja, also das ist ein modernes Phänomen. Immer mehr Menschen müssen organisiert zusammenleben, können überhaupt nur zusammenleben, wenn sie in höherem Maße organisiert werden. In der Verwaltung, in den Fabriken und im öffentlichen Verkehr ist eine Formalisierung entstanden, welche die zwischenmenschliche Verständigung zum Problem macht. Vor allem durch die rapide Entwicklung des Weltverkehrs haben entgegen anfänglicher Erwartung die Reibungsflächen vermehrt statt vermindert. Politische, ökonomische, soziale Befriedung scheint schwieriger denn je geworden zu sein. Immer höher wird der Preis, den der Einzelne für die Umständlichkeit seines Daseins zu zahlen hat, und die Rechnung geht menschlich nicht auf.
Aha.
Das Nahe und Nächste wird ihm durch Mittel verstellt, die doch dazu dienen, es ihm zu sichern. Das angewendet, ne, jetzt auf diese Simmelstelle oder auch auf den Reckwitz haben wir ja genau das. Also wir haben eigentlich konkurrierend mit unseren echten Bedürfnissen diese Ideale von Freiheit, Autarkie, und dann spricht er noch weitere an, Mobilität, ja, finanzieller Erfolg oder so. Und menschlich geht die Rechnung nicht auf. Unsere Bedürfnisse stecken zu hart hinter diesen Idealen zurück. Ne?
Ja, genau. Also sie werden alle befriedigt, diese Bedürfnisse, aber sehr formal eben, ja.
Sehr vermittelt.
Sehr vermittelt und das ist aber eben unvermeidlich, weil die Verhältnisse in einer Gesellschaft komplexer werden müssen, in Proportionalität zu dem Anwachs der Bedürfnisse, also zur Nuancierung mit Hegel gesprochen, zur Nuancierung der Bedürfnisse, ne? Also wir wollen dann ganz, ganz bestimmte Produkte in unserem Kühlschrank und wir wollen auch in einem ganz, ganz bestimmten Fleckchen Erde unseren Urlaub verbringen, unter ganz bestimmten Bedingungen und so weiter, ne?
Wobei Hegel da auch schon, glaube ich, sieht, dass es mit der Synthetisierung dieses Widerspruches ein bisschen schwieriger sich gestaltet, weil eben diese Ausdifferenzierung und Multiplizierung der abstrakten Bedürfnisse
Ja.
immer weitergehen kann. Also
Ja.
das ist potenziell unendlich, ne? Also
Ja.
es gibt immer noch einen anderen Rotton, den ich an meinem neongelben
Ja,
Sneaker
also wer
haben
das ja
kann
wieder
oder
auf die
so.
Spitze treibt, wäre der Dandy, ne?
Ja.
Ja. Gut. Was ich bei
Und
Plessner so interessant fand, war ja auch, dass er, also wir hatten jetzt Nietzsche aufgerufen am Anfang, aber genauso könnte man auch dann in dem Jahrhundert dann auch Kierkegaard und Schopenhauer nennen. Das sind wirklich so mit die einsamsten Menschen überhaupt, die man sich so vorstellen kann. Und die eben ja so eine erbitterte Einsiedelei, ein Eremitentum suchen und damit aber eben so bestimmte Formen moderner Einsamkeit vorweggenommen haben, also in ihrem Einzelschicksal, ne? Der Philosoph setzt sich der Einsamkeit bewusst aus, um an Gedankenströme zu gelangen, die im gesellschaftlichen Miteinander verdeckt bleiben. Corona hat diese Situation im Grunde für den Philosophen generalisiert. Des Philosophen generalisiert. Also wir sind alle ein bisschen in diese Philosophengeneration jetzt durch Corona auch geraten.
Und sehr viel. Und das war vielleicht die eigentliche seelische Krise, die ja die grundierende wirkliche, vielleicht ist es eine Einsamkeitskrise, dann erst aufgedeckt hat oder sichtbar hat werden lassen, dass ja während Corona ganz viel von Ablenkung, Tröstung, ja, also alles an Scheinkontakten plötzlich nicht mehr möglich war. Also das, wo die Gesellschaft eben die, zumindest die Scheingemeinschaft anbietet zum Trost, konnte sie dieses Gut, was rein kompensatorisch ist, plötzlich nicht mehr liefern, weil die Disco war zu. Sogar die Kinos waren zu, das ist natürlich wesentlich schlimmer. Es gab nicht mal mehr Live-Sendungen im Fernsehen, die sich dann die Rentnerin noch reinziehen hätte können. Ne?
So, aber jetzt ist es ja eben nicht mehr bloß diese Einsamkeit des Künstlers, des hochindividuellen und begabten Menschen, der keinen Zugang zu den alltäglichen Formen der Vergesellschaftung findet, wie das Hölderlin in seiner Abendfantasie vielleicht besingt, das könnt ihr mal lesen, wenn ihr wollt, sondern es ist die Einsamkeit der Großstädte, der ewig beleuchteten Bahnstationen, der verspiegelten Bürohochhäuser und den großen Reklameanzeigen, die durch die Nacht leuchten. Ne? Mhm. Also Einsamkeit als Entzauberung der Welt. Und da zieht Plessner dann die Parallele. Ne? Also zwischen der heroisch gewählten Einsamkeit des modernen Dichters und dem Einzelnen in der Massengesellschaft. Ne? Mhm. Er schreibt, dem vereinsamten Künstler entspricht in der industriellen Gesellschaft die Masse der Vereinsamten, the lonely crowd, da haben wir es, das Millionenheer der Arbeiter, Angestellten und Beamten. Je weiter die Durchfunktionalisierung der Gesellschaft greift, umso mehr entfernt sie ihre Glieder menschlich voneinander. Mhm. Also wenn ich dann...
Also das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Je besser die Gesellschaft funktioniert, desto kränker werden die Menschen, die dieses Funktionieren garantieren. Ne?
Ja, oder desto kälter werden die intersubjektiven Verhältnisse auf jeden Fall.
Ja, das meint dasselbe, würde ich sagen.
Ja, also weil mein Boss ist dann jemand, den ich gar nicht mehr zu Gesicht bekomme, der irgendwo im allerletzten Stockwerk da von diesem Hochhaus...
Und mein Kollege ist eben jemand, mit dem ich mich in der Mensa unterhalte oder so.
Ja, im besten Fall noch. Oder ich sehe ihn wirklich gar nicht mehr, das gibt es ja auch schon alles.
Ja. Ne? Und das, genau, was sich mit Homeoffice ja dann auch für den Arbeitsplatz durchsetzt, der noch ein Begegnungsort war oder ist, das gilt ja für unsere Alltagskommunikation, wenigstens für unsere Generation, sowieso schon. Also da haben wir digital quasi eine komplette Ersatzkommunikation mit Ersatzbeziehungen, bei denen es, glaube ich, von unserem biologisch-menschlichen, physiologischen ja auch Empfinden gar keinen Unterschied mehr macht, ob am anderen Ende ein echter Mensch sitzt oder nicht. Ne? Also
das ist ja noch eine Frage. Ne?
Ich kriege ja nur Text zurück.
Da sind wir noch nicht ganz, glaube ich. Da machen wir schon noch einen Unterschied.
Aber, also die Phänomene gibt es ja, denk an die Hikikomori in Japan. Ja. Junge Leute, die sich wegschließen und nur noch digital kommunizieren. Mhm. Vielleicht haben die dann auch mal ein Headset und hören auch mal die Stimme von irgendeinem anderen oder so. Aber natürlich treibe ich das zur Spitze, weil ich sagen will, das Medium, dieses digitale Kommunikationsmedium, nimmt dem Austausch alles Menschliche bis auf die Sprache und die Sprache dann auch noch meistens in Textform. Mhm. Und das ist eben diese Minimierung, in der man nicht leben kann.
Sokrates hat gesagt, sprich, damit ich dich sehe. Ne? Also die Stimme hat eine Farbe. Ne? Ja. Also man nimmt einen dann ganz anders wahr, wenn jemand spricht. Ne? Und wenn man die Intonation, den Stimmklang und all das dann hört, weil der ja individuell ist. Ne?
Ja.
So, Plessner schreibt dann weiter, der Prozess der Vergesellschaftung oder der Veröffentlichung schafft relativ große und homogene Interessenkomplexe, kann aber nicht verhindern, dass das Individuum von seiner Funktion verschluckt und zum Mittel anonymer Mächte entfremdet wird. Natürlich bleibt es erhalten, aber in einer wachsenden Isolierung, für die ihm die funktionelle Integrierung innerhalb seines Betriebes und seiner Betriebe innerhalb der Gesellschaft keinen Ersatz bietet. Also, homogene Interessenkomplexe, ja, das haben wir heute en masse. Ne?
Die haben wir auch schon digital organisiert.
Ja, genau, das ist auch schon alles da. Aber wie gesagt, das sind eben nur, da kommen die Menschen nur zueinander unter dem Aspekt, dass sie sich für A oder B interessieren. Mhm. Ja? Mhm. Aber ich werde ja in meiner Ganzheit als Mensch nicht mehr angesprochen, wenn ich sage, ja, ich finde, Malen gefällt mir gut oder... Also ich werde immer nur partiell angesprochen, ne? Wenn ich dann auf irgendwelche Freizeitveranstaltungen da gehe und irgendwelche Kurse besuche, eine Sprache lerne oder was auch immer, ja?
Ja. Und das sagt übrigens auch Reckwitz ganz zu Recht, dann mit Blick zum Beispiel auf die digitale Abbildung von dieser Entwicklung, also Facebook-Gruppen zum Beispiel. Auch auf solche Gruppen von Individuen ist die Singularisierungslogik natürlich anwendbar. Ja? Also es geht eben auch gerade da, wo sich Leute zusammenfinden, darum, dass es eine einzigartige, sich sehr speziell von anderen absetzen oder gegen andere Gruppen abgrenzende Gruppe bildet. Und das ist natürlich auch wieder der Entstehung, da sind wir aber eher im politischen Bereich, einer Gemeinschaft nicht förderlich. Also, dass prinzipiell jeder Zugang zu den digitalen Kommunikationskanälen hat, das ist zwar, so könnte man sagen, irgendwie demokratischer oder fairer als früher, aber dieser digitale Kommunikationsraum ist nun scheinbar offener, in dem dann auch alle aufeinandertreffen. Es ist vielmehr so, dass sich da diese Fragmentierung fortschreibt.
Fortsetzt,
Ne?
ne? Genau, die dupliziert sich da. Also das Internet ist kein neutraler Raum, ne? Also das muss man ja sowieso dann immer bei den Medien sagen, dass das keine Neutra sind, ne? Das ist ganz naiv, wenn man
Also
das
nicht nur
glaubt.
durchsetzt von Macht und im Übrigen
Medium ist the message.
Kapitalinteressen, ne, sondern auch in dieser Hinsicht. Ja.
Massage. Ja, und
Zu,
was?
zum, noch, noch, noch kurz zu, zum Kommunikationsding. Das ist ja spannend, dass Plessner damit eröffnet, ne? Also, dass er da auch begrifflich dann Kommunikation erwähnt. So umschifft er ein bisschen den psychoanalytischen Diskurs und meint aber ja eigentlich auch, das, was Einsamkeit aufheben würde, ist ja gerade gelungene Kommunikation. Ja, weil dann muss ich in eine Beziehung treten. Und genau um die steht es schlecht. Zitat, soziale Atomisierung und Mutlosigkeit zum Gespräch. Auch die Kinnert, die du zitiert hast, wieder, ne? Also man
Kinder,
wagt es nicht mehr.
ja.
Mutlosigkeit zum Gespräch über allgemeine Themen gehen zusammen. Die Gegensätze sind zu radikal geworden, als dass Toleranz und Liberalität noch Chancen hätten, also die Werte, die uns die ganze Scheiße eingebrockt haben, als dass Toleranz und Liberalität noch Chancen hätten, ohne die echte Diskussion nicht gepflegt werden kann. Deshalb fachsimpelt man lieber oder spielt Bridge. Presse, Radio, Fernsehen und Sport, also Kanäle von Scheinkommunikation und Scheinkontakten, füllen das Vakuum einer allmählich verstummten Gesellschaft.
Voilà, ne?
Hochinteressant, in der Einsamkeit verstummt man.
Ja, natürlich, weil man ja mit niemandem redet, du doof.
Ja, hat er niemanden? Ja.
Ja, aber das finde
Da
ich auch nochmal
drückt
gut.
sie aber auch eine
Also
psychologische
in
Wahrheit
den
aus.
70ern sieht er das, ne?
59, Bruno, ne? Oh,
59, das
neun.
ist ja Wahnsinn, ne?
Ja.
59 sieht er, dass das irgendwie das ist, worauf die Nachkriegsgesellschaft jetzt zusteuert. Und jetzt haben wir den Salat, ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel, da habe ich mal so einen, was man heute einen Artist-Talk nennen würde, ein Gespräch zwischen Boys, Gelen
Boys und Girls.
Und Bense, und das ist nochmal wirklich so Gesprächskultur, Debattenkultur, 80er, 70er Jahre, Alter, die sind aufeinander losgegangen, ne? Die haben
Ja.
sich fertig gemacht gegenseitig. Und das ist ja heute alles.
Also einer wie Plessner hätte noch zu seiner Zeit Gegenbeispiele
Ja.
gehabt, die wir heute ja gar nicht mehr haben
Die
im
haben wir gar
Grunde.
nicht mehr. So, das ist
Ja.
alles so formal und so höflich und so nett geworden. Und wenn Gefühle dann zum Ausdruck kommen, dann immer in dieser hypersensiblen Form, also in Form von
Genau,
Befindlichkeiten, ne?
entweder als Befindlichkeit oder auch eigentlich nicht mehr als romantischer Pathos, sondern als Actionerfahrung. Also da rastet mal einer richtig aus oder
Ja.
da bricht mal jemand richtig zusammen oder so, ne? Das ist ja auch wieder
Ja.
konsumistisch im
Das ist dann
Sinne
wieder konsumistisch, das
von
ist wieder ein
Voyeur.
Event und sowas, ne,
Ja,
und
ja, ja.
voyeuristisch und so weiter. Aber vor allen Dingen ist es ja dann da, wo Diskussionen noch stattfinden sollen, da ist es immer so, dass die Leute dann eher so ganz, ganz giftig werden und gar nicht so dann vielleicht zugeben, dass ihnen das jetzt überhaupt nicht passt, sondern dass sie das dann so, wie man heute immer überall sagt, passiv-aggressiv das so zum Ausdruck bringen, ne?
Passiv-aggressiv wirst du, wenn du keine Ahnung hast, was deine Bedürfnisse sind und das Gefühl hast, du dürftest sie sowieso nicht äußern, selbst wenn du wüsstest, was sie wären. Weil dann willst du die ganze Zeit irgendwas. Das ist das Tolle an Plessners Parallelisierung, also dass man einsam verstummt. Ne? So kann man sich natürlich auch wiederum fühlen, während einen sehr viele Menschen umgeben. Es reicht nämlich das Gefühl der Einsamkeit, was ich zu sagen hätte. Interessiert sowieso niemanden, vielleicht noch nicht mal mich selbst. Was soll ich hier also mitreden? Ne? Was soll ich mich hier einbringen? Dann sitze ich stumm dabei. Und das sind ja, ich kenne die Situation selber und das sind schlimme Zustände.
Und also was ich jetzt gerade meinte, dass der Mensch als Ganzes angesprochen wird, das sagt Plessner eigentlich mit dem Begriff. Also er schreibt, sieht sich der Einzelne mehr und mehr auf sich zurückgeworfen und einer Privatheit überantwortet, der eine in Interessen und Funktionen aufgespaltene, ihm somit in seinen Ansprüchen an echte Allgemeinheit keinen Platz mehr bietende Öffentlichkeit gegenübersteht. Also echte Allgemeinheit wäre dann bei Plessner der Begriff, ja?
Ja.
Echte Allgemeinheit kommt nicht mehr zustande, sondern immer ausdifferenziert und atomisiert in Funktionen oder hier halt eben in Interessen. Ne? Ich interessiere mich für Fußball, dann gehe ich Fußball gucken, dann sitze ich da mit 3, 4 Leuten in der Kneipe, die gucken auch Fußball und dann redet man über Cristiano Ronaldo und dann geht man wieder nach Hause, ne?
Ja.
Und das ist ja gerade ein schönes Tor war und so.
Also
das ist ja auch alles schön und gut, ne?
Die Gruppierung um Interessen
aber das
könnte
ist halt
man ja subsumieren
unter
dem Begriff der Zweckbeziehung. Ne? Also dann, wenn ich jemanden mag, weil er das sich für dasselbe interessiert wie ich, dann habe ich eine Zweckbeziehung. Ne?
Genau, das sind einfach kühle Formen der Interaktion. Ne?
Ja. Wollen wir uns zum Abschluss in der Popmusikanalyse von Maxim Klusch nochmal vorführen lassen.
Wie scheiße alles ist.
Ja, wo uns auch in der Kulturindustrie gerne mal die Einsamkeit besungen und aber natürlich auch verkauft wird. Und wie das geschieht. Maxim Klusch mit der Popmusikanalyse. Die Popmusikanalyse.
Heute mit Stay von The Kid LAROI und Justin Bieber, erschienen am 9. Juli 2021 und seit 2 Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Trennungsgeschichten bzw. Geschichten über krisenhafte Beziehungen sind in der Popmusik so alt wie diese selbst. Und immer kommen sie wieder. Dabei darf man nicht glauben, dass sie in irgendeiner Form komplexer würden, ganz im Gegenteil. Worum geht es in Stay? I hat versucht, sich zu verändern und hat es nicht geschafft, weshalb I Furcht davor hat, von You verlassen zu werden und You anfleht, doch zu bleiben. I need you to stay, hey. I vermisst You, You ist nicht da und so weiter. Oh, I'll be fucked up if you can't be right here. Und damit ist der Duktus des Songs eigentlich schon beschrieben. Der Text trieft vor jugendlichen Zeilen und überhaupt beschwört der 18-jährige LAROI hiermit den Mythos eines Jugendstars, für den Justin Bieber allerdings mittlerweile schon zu alt ist. Sich dem aber mit Zeilen wie "You're the reason I believe in love" gnadenlos anbiedert. Gnadenlos ist auch die Songstruktur, die ganz im Zeichen der Superhit-Economy steht, die Songs als perfekt verwertbare Produkte fürs Online-Musikstreaming formt. In den letzten Jahren wurden Superhits immer kürzer, denn das macht einen hohen Widerspiel und damit auch Klickwert wahrscheinlicher. Stay ist 2 Minuten 21 lang und schlägt einem schon nach nur 11 Sekunden das erste Mal den Refrain um die Ohren, der sich in dem kurzen Song ganze 5-mal wiederholt. Der Song überfällt einen förmlich und will sich mit allen Mitteln einprägen. Wir erleben hier eine Ästhetik, die gänzlich marktbestimmt funktioniert und schon in ihrer Produktion keinerlei Anzeichen von künstlerischer Autonomie verheißt. 6 Leute beteiligten sich an Text und Musik dieses Musical-Blockbusters, 4 an der Produktion. Berechtigt kann man fragen, ob es überhaupt Sinn macht, hier noch von Artists zu sprechen. LAROI und Bieber wirken wie austauschbare Figuren in einem Spiel, das auch ohne sie funktionieren würde. Doch das kalte Kalkül des Songs geht in seiner Funktion auf. Die Melodie, gespielt von einem 80er-Jahre-Synthesizer, die schnellen Strophen, die bearbeiteten, grellen Stimmen, die Hörer sind jedenfalls begeistert. In YouTube-Kommentaren wird darüber gesprochen, dass der Song einen addictive mache und dass er perfect ist. Alles an dem Song schreit: Bitte hör mich noch einmal, konsumiere mich und habe schnellen Spaß. Paradoxerweise lässt dieses Prinzip das ganze teure Produktionsspektakel rund um den Song billig erscheinen, als Eintagsfliege auf dem Markt der Superhits. Und hier noch ein Punkt. In dieser Gefühlshybris des I, also der klebrig-schmerzlichen Welt des Ich-Erzählers, der das You vermisst, folgt auch eine pathetische Aufladung des You. You, You, You. Der Song ist durchzogen von Yous. Ganze 37 Mal wird das You beschworen, diese unbekannte Leerstelle, die jeder, der Sozialbeziehungen führt, beliebig ausfüllen kann. Die Aufladung des You ist ein bewährtes Mittel in der Popmusik. Das hat seinen genauen Sinn und wir müssen uns fragen, warum das immer wieder funktioniert, dass Menschen diesen schlechten Gefühlsfiktionen folgen. Möglicherweise gilt für die Gesellschaft das, was auch für die Erzähler in Stay gilt. Sie ist befallen von tiefer Einsamkeit. Diese Sehnsuchtsorgie des Inhalts steht übrigens im starken Kontrast zu der Struktur des Songs, der eigentlich nur Party und Schnelllebigkeit verheißt. Stay ist wie ein süßer Schnaps mit glänzendem Etikett. Erst macht er süchtig, dann wacht man mit einem leeren Gefühl und tauben Ohren am nächsten Tag auf und kann sich an nichts erinnern. Die Frage bleibt, ob man zum Kontern weiter trinkt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.
Jeder, der nicht alleine morgens im Auto zur Arbeit fährt und solche Sachen im Radio hört, darf sich wirklich noch glücklich schätzen. Es ist eine frustrierende Stimmung, die dann da einem entgegendröhnt.
Ja. Einen letzten theoretischen Herleitungsversuch gebe ich jetzt nochmal mit dem berühmten Kapitel, und ich werde es auch, keine Angst, Jakob, ich werde es nicht zu doll treiben,
das sagst du immer. Mit dem
berühmten ersten Exkurs zu Odysseus in der Dialektik der Aufklärung.
Naja.
Die Urgeschichte bürgerlicher Subjektivität soll das ja im Grunde sein. Und diese Interpretation ist ja berühmt, ne? Und wir haben auch schon mal daraus zitiert. Und da wird es eben auch so dargestellt, dass im Grunde der bürgerlichen Gesellschaft ist dieses Verhängnis, ist das Schicksal der bürgerlichen Gesellschaft in totaler Einsamkeit eigentlich. Ja, ähnlich hatten wir es schon mal, aber hier wird dann einfach nochmal analysiert. Also Robinson Crusoe, ne, der dann die Gesellschaft einfach wieder rekonstruiert, aus der er rausgeflogen ist, auf der Insel dann. Und Odysseus manövrieren sich in die totale Einsamkeit. Und jetzt müssen wir mal gucken, das betrifft uns. Warum betrifft uns das? Weil das sind die Urtypen des Bürgers. Sind wir noch Bürger? Nein, sind wir natürlich nicht mehr richtig. Aber das ist auch wieder, sag ich mal, so kulturelles Erbgut, was noch in unsere Zeit hineinreicht. Ne? Mhm. Was können wir, sind wir Weltbürger? Können wir das noch vielleicht sagen?
Ja, das wären wir jedenfalls gerne. Wir können sagen, wir sind zumindest noch zur Wahl aufgerufen alle 4 Jahre.
Ne? Ja, also das bürgerliche Zeitalter ist das 19. Jahrhundert. Das ist natürlich auch längst schon verwunden jetzt irgendwie.
Müssten wir mal nachlesen bei Bason Brock und wem? Ich weiß es nicht mehr. Mit irgendjemandem zusammen ein Buch geschrieben. Mhm. Profibürger, Anleitung zum Profibürger werden. Ja. Vielleicht könnten wir dann das noch Bürger werden.
Sehr zynisch mal wieder.
Aber das klingt auch schon danach, als wäre das Bürgertum eigentlich natürlich weg.
Ja. Ja.
Als ökonomische Klasse ist es sowieso nicht mehr so richtig die Kategorie.
Mhm. So, und List ist ja so einer der Schlüsselbegriffe in der Dialektik der Aufklärung, weil List ist eben das ultimative Mittel, das die Ratio hat. Dass die Ratio hat, um sich selbst zu behaupten gegenüber den Gefahren der Urwelt. Ne? Also gegenüber all diesen Monstern, denen Odysseus widerstreben muss, dem Polyphem, der 100-mal stärker und größer und gefährlicher ist als er, dem kann er auch nur entkommen, indem er ihn überlistet. Ne? Er ist der listenreiche Held, wissen wir alles.
Da kann aber auch ordentlich zu lang. Ne? Also wenn man das mal komplett durchliest oder hört, dann Odysseus muss auch immer mal wieder das Schwert anpacken und dann, das kann er auch.
Ja, das macht er am Ende natürlich bei den Freiern dann, weil das ja eben auch Menschen sind, ne?
Aber auf den
Irrfahrten, da sieht er sich ja immer Gefahren ausgesetzt, die weitaus mächtiger sind als er, also seien es die Sirenen oder
In der Ilias, wo er eigentlich dann mit der großen Einliste den großen Auftritt am Ende hat, ne, mit dem Pferd, das wissen wir alle, aber auch da taucht er am Rande dann immer mal wieder in so Scharmützeln auf. Mhm. Da beweist er sich. Also ich dachte das auch eine Zeit lang mal, Odysseus könnte man ja so als Nerd, der eben einfach so dann, den auch nicht so blöde natürlich ist wie der stärkste Kämpfer, aber Achilles und so.
Nerd ist sehr gut, Jakob, damit hast du schon fast das vorweggenommen jetzt. List ist nämlich, so die Definition, das Ausspielen des Besonderen gegenüber dem Allgemeinen.
Ah ja.
Was heißt das, ne?
Definition wo? Duden oder
Nein, Teddy natürlich, also dann in der Dialektik der Aufklärung, in diesem Kapitel.
Also wo der Reckwitz sich da überall einfach draufgesetzt hat, merkt man mal so, ne, wenn wir die Folge hier machen.
Ja. Odysseus muss also diese mythischen Figuren, die werden dann eigentlich so, oder Gefahren, die werden vorgestellt wie Vertragsverhältnisse. Also wenn er dann zu den Sirenen kommt, dann ist klar, hier muss geopfert werden. Also hier müssen Männer über Bord gehen. Ne? Mhm. Und Odysseus entgeht dem eben, indem er diese List anwendet, dass er sich an den Mast binden lässt, oder bei Polyphem, dass er sagt, dass er niemand ist. Ne? Dass er sich, er behauptet sein Selbst, indem er sich verleugnet. Ah, das ist immer der entscheidende Zug. Ja?
Und zwar in einem strategischen Kommunikationsakt.
Genau, das ist der Urtypus von rationalem Handeln, sagen die beiden dann. Mm. Und das heißt also, dass alle Unternehmer, alle Subjekte einer kapitalistischen Gesellschaft, alle Teilnehmer einer kapitalistischen Gesellschaft genau über diese Art und Weise sich überhaupt selbst ins Dasein ziehen oder überhaupt überleben können. Mhm. Ja? Also die Bedingung.
Als Verkäufer, als Außendienstmitarbeiter gewissermaßen.
Ne? Ja, und als Betrüger. Ne? Also du musst immer die Lücke im Vertrag finden und da durchschlüpfen. Ne? Also du musst den anderen eigentlich immer ausspielen durch das, was der sich einfach nicht gedacht hat, weil das im Allgemeinen nicht abgedeckt ist. Ne?
Also, es gibt auch willige Käufer, ne? Das muss man einfach auch sagen. Also insofern ist unser Kulturpessimismus, dafür lassen sich keine Sündenböcke oder alleinige Täter finden.
Ja, aber das ist jetzt natürlich noch sehr abstrakt. Ne? Wie kommt das jetzt in unsere Zeit rein? Also wir müssen von der List eben auch noch Gebrauch machen und wir agieren eben auch ständig und notwendig rational. Ne? Also wir strukturieren unseren Alltag durch, wir erheben dann die Zeitmassen zu so einer einteilbaren Größe und sagen dann, ja, um 8 ist Frühstück, um 9 gehe ich dann vielleicht auf den Markt, um 10 mache ich das und so. Ne? Also so wird der Alltag immer weiter spezifiziert.
Auch im Modus Einsamkeitsgefühle zu vermeiden. Ne?
Ja, genau, vermeintlich, aber man spielt sich ja ins Aus. Selber, ne? So wie sich Odysseus auch, das ist ja eben dann das Ding. Je weiter du das betreibst, dieses Spiel, dass eben, dass du das Besondere gegenüber dem Allgemeinen behauptest, desto weiter geht's in die Peripherie in das Unwahrscheinliche. Ne?
Und vermeidet die Einsamkeitsgefühle erfolgreich, aber eben zu einem Preis. Und zwar dem, dass man sich verausgabt.
Genau. Also müssen wir eigentlich, um uns überhaupt behaupten zu können, müssen wir also immer listig sein und listig werden. Und das führt eben auch in die Einsamkeit. Das heißt, unseren Arbeitsstrukturen ist das im Grunde auch schon als so eine Verhängnisstruktur eingeschrieben.
Weil die List als Bedingung zu dieser Art Selbstbehauptung so eine
notwendiges Mittel, das nicht echte
Kommunizieren sozusagen immer schon voraussetzt, also das eben ausschließt und insofern ist es direkt ein verzweckmäßigtes sich Beziehen aufeinander. Bin mir sicher, das hast du gesagt, ja. Ich wollte das für mich eigentlich nur nochmal rekapitulieren.
Ja. Aber ist es ein bisschen klar geworden oder war es zu gut, dann. Wir haben jetzt eigentlich fast nur betrübende Wahrheiten ausgesprochen, glaube ich, wenn es überhaupt Wahrheiten sind.
Anders als Nietzsche, ja, in dessen Zimmer wir ja immer noch hier sitzen oder daneben in dem Haus.
Der hätte uns gescholten.
Haben wir ja aber therapeutische Angebote. Das ist ja fast schon Wunder, dass diese Kultur, die diese Einsamkeit erstmal produziert hat, dann doch auch irgendwie dazu kam, teilweise auch sehr wirksame Angebote zur Überwindung dieser Missstände, zumindest schon mal auf individueller Ebene zu erarbeiten und anzubieten. Nehmt das wahr.
Ja. Letzter Grund vielleicht noch für die Entstehung von Einsamkeit wäre der, dass wir in beschleunigten Systemen leben, ne? Also allgemeine Beschleunigung, die einfach herrscht in der Gesellschaft, dass wir sehr schnell von A nach B können und das eben deswegen auch sehr viel leichter tun können und deswegen auch sehr viel öfter tun und daher auch nicht so oft und so lange an einem Ort verweilen und um eben Leute kennenzulernen, um Geschichte miteinander zu schreiben und Freundschaften entstehen können und solche Dinge und Bindungen sich ausbilden können, braucht es eben dann doch auch eigentlich diese Bedingung, dass zwei Menschen länger an einem Ort sind, ne?
Ja.
Oder ist das altmodisch, Jakob?
Ich würde sagen, das ist schon mal mindestens die Grundbedingung, ohne dass das eine hinreichende Bedingung wäre.
Also es gibt natürlich
das ist auf jeden Fall
Beziehungen, aber auch eine Fernbeziehung entsteht nicht als Fernbeziehung.
Auf gar keinen Fall, nee. Und diese Fernbeziehungen sind natürlich, das wird ja, glaube ich, jeder sagen, oder ich würde es jedenfalls mal sagen, der schon mal eine Fernbeziehung erlebt hat, auch Ersatzbeziehungen. da gibt es dann wiederum Gründe, warum die teilweise besser funktionieren, als wenn diese beiden Menschen dauerhaft aufeinandertreffen würden.
Ja,
das ist
trotzdem
dann nicht gut. Und zu der Bedingung, genau, es gibt ja dann doch auch, vielleicht sind das aber nur einige, Leute mit dem erstaunlichen Talent, sehr schnell eine Beziehung herzustellen oder das irgendwie erleichtern. Also es gibt Arten und Weisen, miteinander zu sprechen.
Ja, klar.
Da senkt sich direkt der Blutdruck und man atmet mal durch und traut sich dann vielleicht auch mal was anderes zu sagen, als was man irgendjemandem eben meistens nicht sagt.
Ja, also um jetzt eben dann, wie gesagt, nicht alles schwarz zu malen. Wir hatten das ganz am Anfang gesagt, es gibt auch, bei Seneca kam das im Grunde zum Tragen, es gibt diese positiven Aspekte auch der Einsamkeit. Und das haben wir ja auch zumindest in Ansätzen in der Corona-Zeit alle, glaube ich, ein bisschen erfahren dürfen, wenn wir auch bestimmt die andere Seite erfahren haben, nämlich die Schattenseite. Mhm. Aber wir haben eben auch erfahren, Einsamkeit kann auch die Möglichkeit zur Selbstbesinnung sein, kann auch die Möglichkeit bergen, sich selbst gegenüber Empathie zu entwickeln, gegenüber den eigenen Gefühlen, einfach mal hinzulauschen, wenn er mal außen alles still ist, einfach mal da draußen alle die Schnauze halten, ne? Dann kann man auch mal in sich hineinhorchen, womöglich Tränen der Selbsterkenntnis und Bekenntnis vergießen.
Ja, aber da würde ich jetzt dann doch noch sagen, nicht, dass wir das abschließend romantisieren, ne?
Diagnostisch
würde ich
ja, einfach nochmal. Ja, fängst du schon direkt mit, romantisieren.
Ja,
wir haben
jetzt doch
nur
sein.
Schlecht geredet. Und was dir ja bestimmt auch gefallen wird, ist eine Form der Sozialhygiene, ne? Also, dass man sich sozusagen die Hände wäscht dann auch mal wieder, wenn man in der Menge war. Und
vollkommen richtig. Viel, ne? Also von der Menge muss man sich sowieso erholen. Mhm. Man muss sich natürlich auch mal von einer echten Beziehung erholen.
Ja.
Das ist so, ich würde nur sagen, diagnostisch abstufen dann, also, weil dann geht es ja auch immer darum, in der Einsamkeit kann man ja auch schreiben oder so, das sind ja alles Tätigkeiten, die lassen sich nicht jeweils in dem Moment ausagierter Zweisam oder Dreisam oder Viersamkeit oder sonst wie ausüben. Aber da würde ich dann sagen, das ist eben ein vorübergehendes Alleinsein, ohne dass man dann einsam ist, wenn man sich an den Schreibtisch setzt oder so oder wenn man zur Arbeit fährt. Das ist einfach die Bedingung bestimmter Tätigkeiten. Wenn man aber wirklich einsam ist in dem Sinne, wie ich es dann jetzt nochmal stark machen würde, dann muss man sich wirklich einfach Hilfe suchen.
Absolut.
Also dann aber, ist man auch nicht mehr produktiv, wenn man alleine ist.
Nee, natürlich nicht. Aber es gibt, wie gesagt, diesen anderen Aspekt, der ein dosierter und in einem beschränkten Ausmaß kann Einsamkeit unglaublich produktiv machen, kann es einen selbst erneuern und auffrischen, dass man dann auch wirklich auch voller und ganzer und wieder echter in eine neue Beziehung wieder eintritt oder eine neue Begegnung hat, ne? Hier ein Satz, glaube ich, von einer Psychoanalytikerin, die auch gesagt hat, also Kultur entsteht, wenn ich alleine im Zimmer bin, ne? Also wenn ich alleine am Schreibtisch bin. Und
genau,
so,
aber
ne?
da würde ich ja einfach nur sagen, alleine und eben nicht einsam.
Ja, genau. Ja.
Aber ja, es ist natürlich goldrichtig.
Also ein bisschen nietzscheanischer Lebensstil täte uns bestimmt nicht schlecht, um uns von dem ganzen Informations- und Regen- und Intimitätsterror zu erholen.
Jetzt ausgerechnet da würde ich auch wieder sagen, in gewisser Weise treten wir schon auch die Imitatio Friederiki an, ne? Sonst wären wir hier nicht hingepilgert. Aber wollen wir ihm gleich das Schlusswort überlassen?
Denn
da beschreibt er selber nochmal, warum man ihm vielleicht nicht zu unbedingt folgen sollte. Und das ist ja wieder seine große Qualität.
Das macht er sehr gut, dass er das erkannt hat. Ich wollte noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Und zwar von Odo Marquardt gibt es einen Aufsatz über Einsamkeit. Und da lese ich einfach nochmal ein Zitat hier vor zum Ende. Und es gibt unbezweifelbarerweise für alle Menschen die unvermeidliche Einsamkeit. Es gibt sie, weil wir sterben. Wenn wir abtreten, lassen wir unsere Mitwelt allein, die dabei ihrerseits uns allein lassen muss. Wir haben über das Sterben gesprochen, Jakob. Das ist eine Erfahrung vor allen Dingen für die, die am Leben bleiben. Ne?
Mhm.
Das ist ja der.
Nein, das Sterben, ja, wie man.
Ne? Wir sterben als alleingelassene Alleinlasser.
Ja.
Hat Humor gehabt, der Marquardt. Ne? Will er auch immer wieder unter Beweis stellen, nervt manchmal auch.
Ist aber gestorben, ne?
Ist schon gestorben, ja. Hat das auch schon die Erfahrung gemacht, ja.
Hat sie gemacht.
Und weil wir durch Geburt zum Tode verurteilt und dies wissen, unser Leben lang zum Tode sind, durchzieht diese elementare Einsamkeit lebenslang unser Leben. Und dann die steile These, Jakob, was uns modern vor allem plagt, quält und malträtiert, ist also nicht die Einsamkeit, sondern der Verlust der Einsamkeitsfähigkeit, die Schwächung der Kraft zum Alleinsein, der Schwund des Vermögens, Vereinzelung zu ertragen, das Siechtum der Lebenskunst, Einsamkeit positiv zu erfahren. Die eigentliche Malaise unserer Zeit ist nicht die Einsamkeit selber, sondern der Mangel an Einsamkeitsfähigkeit. Mm. So, Jakob, ist das jetzt Zynismus oder nee, ist
zynisch
das
zynisch nicht, aber was? Es ist ein Missverständnis, würde ich einfach sagen.
Okay.
Also, oder er beschreibt was anderes. Also, wenn wir von gesunden Menschen ausgehen, dann passiert das ja zum Beispiel, dass man in einer wunderbaren Beziehung lebt. Die scheitert aber, die kann ja auch manchmal, die kann ja an Naturgewalten und höheren Ereignissen scheitern, die kann auch an Umständen scheitern und so weiter. Oder zwei Menschen entscheiden trotzdem, dass sie dann nicht mehr miteinander wollen. Und dann ist man plötzlich von heute auf morgen auch einsam und man sieht sich dann natürlich auch der ganzen Breitseite der Einsamkeitsgefühle ausgesetzt. Hm. Aber man weiß ja, dass man zu diesem echten In-Beziehung-Treten in der Lage ist. Man darf gute Hoffnung sein, dass das wieder geschieht und so weiter. Und jetzt haben wir ja, was wir aber eigentlich analysiert haben und was der Marquardt dann ausklammert, dass wir davon gar nicht mehr ausgehen können, sondern wir in einer Gesellschaft leben, die die Voraussetzungen und überhaupt, dass sich diese Beziehungsfähigkeit in einem echten Sinne entwickeln darf, verhindert und unterbindet und jede Bezugnahme aufeinander als ein zu viel sicherlich an Kontakt und aufeinander Bezugnahme, aber eben qualitativ so schlecht dasteht, dass sie das nicht mehr einfach ermöglicht, dass man dann mal einsam ist. Und das ist eine gute, echte Erfahrung, die man aushalten kann, mhm. weil man eben nicht dann wieder übergehen kann und sich regenerieren kann und so weiter. Also das müsste ja alles vorausgesetzt sein, damit man sagen kann, es ist gut, ab und an mal einsam zu sein oder es hat seine Seiten oder was er sagt, ist ja, was er meint, ist eigentlich auch, könnte ich dann nochmal sagen, Mangel an Fähigkeit, allein zu sein. Mm. Ja, also wir sind die ganze Zeit dann in Gesellschaft, gerade wenn wir einsam sind, suchen wir uns diese Scheinkontakte, aber weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, schon, aber ich würde doch auch dann sagen, das wäre doch auch die Möglichkeit, jetzt nochmal etwas zusammenzudenken, nämlich wenn er hier recht hat, und ich finde es ja doch auch plausibel, dass das der Fall ist, dass wir nicht mehr so gut mit Einsamkeit einfach zurechtkommen, und das vielleicht daran liegt, dass wir eigentlich die ganze Zeit eben in einer modernen Massengesellschaft von Leuten umgeben sind, also dem Scheine nach eben nicht einsam sind, dann aber eben diesen qualitativen Umschlag von der Quantität, ne, also von dem zahlenmäßigen Alleinsein, den dann nicht mehr ertragen. Ach, scheiße, jetzt bin ich rausgekommen. Also, dass wir an der Oberfläche die ganze Zeit in Verbindung und in Kontakt sind, also wir hatten den Begriff, ne, Scheinkontakte, dass aber dann eben darunter die Fähigkeit, Einsamkeit zu ertragen, abgebaut wird. Warum? Weil wir ja dem Schein nach die ganze Zeit in der Gruppe sind, ne?
Ja, ja.
Also ist es so, als wären wir der Situation der Einsamkeit gar nicht ausgeliefert und könnten das jetzt evolutionär sozusagen zurückbilden. Ja, kommt ja nicht mehr zustande, bin ja immer unter Leuten und so, ne? Das finde ich ja schon plausibel, ne?
Und in Wahrheit vermeide ich es nur, und deswegen wäre es dann wünschenswert, aus so einer Sicht vielleicht die Fähigkeit zum Alleinsein wieder zu steigern, damit man dann da sich gewahr wird, was man im Nicht-Alleinsein eigentlich nur vermeidet, nämlich die echten Einsamkeitsgefühle. Ja. Aber da muss ich mich sperren dagegen, dass an der ein gutes Haar bleibt, auch wenn das Leben es mitbringt, dass sich jeder mal so fühlen wird. Aber da greife ich nochmal auf die Bindungstheorie dann zurück. Wenn du einsam bist, dann bist du in gewisser Weise tot. Wenn du dich wirklich einsam fühlst, dann ist egal, wer dabei sitzt und so, ne, du fühlst dich non-existent und bist tot, und zwar seelisch, ne? Und deswegen ist das überhaupt nichts, was man zu ertragen lernen kann und auch bitte nicht sollte. Man sollte sicherlich lernen, alleine und nicht umgeben von Scheinkontakten auch mal zu sein, zum Beispiel um zu hören, wie es einem denn wirklich geht. Wenn aber dann da bei diesem Nachhorchen Einsamkeit kommt, dann müssen die Schritte eingeleitet werden, und das lässt sich mit dem Marquardt nicht wegironisieren.
Ja, aber trotzdem, also ich würde da wieder dagegen halten, das stimmt ja, sterben müssen wir alle alleine, und das ist eine Aufgabe fürs Leben, und deswegen ist diese Herausforderung durch die Einsamkeit etwas, an dem man wachsen kann, an dem man auch, also an, Alles ja, Prüfe der Mensch, sagen die Englischen, nur heißt das bei Hölderlin.
Wenn ich jetzt Vertreter der Gesellschaft, die wir kritisiert haben, wäre, dann würde ich sagen, genau, man muss ja auch mal abhärten, ne? Man muss sich dann auch mal zusammenreißen und das dann mal aushalten.
Ja, nicht abhärten, das ist ja eben dann die negative Seite, ne? Sondern eher ja sogar dann weich werden in der Situation.
Ja, ja,
eher dann sogar anfangen, sich selbst zuzuhören und dann auch zu spüren, oh, guck mal, jetzt fühlst du dich einsam und so, ne?
Ich glaube, was bleibt, und vielleicht gibt es eine Fähigkeit, auch mal zu sich selbst in Beziehung zu treten.
Ja, genau, ganz genau, das meine ich.
Aber das wäre gerade sich selbst trösten können oder so.
Ja, das müssen wir lernen.
In einer Einsamkeit.
Das müssen wir lernen.
Okay, dann sagen wir es so, weil dann stimmst du mir ja zu, dass das ein therapeutischer Erfolg wäre, wenn man das wieder erlernt.
Ja.
Aber Einsamkeit,
ist unvermeidbar.
Einsamkeit eben verstanden als diese hilflose Einsamkeit. Also es ist so, wir spüren uns nur als Existenz in Bezug auf andere.
Durch den anderen, ja. Anerkennung kann immer nur die Anerkennung durch den anderen sein, ist das bei Hegel, ne?
Insofern sind wir als Menschen eben, das habe ich ja ganz am Anfang mal versucht, auch zu diesem sozialen, hoffentlich warmen Wechselverhältnis zu den Menschen, die uns konkret umgeben, genötigt. Aber wenn das klappt, ist das eben das einzig wahre, beste und gute Leben. Nietzsche kann uns dann zum Schluss nochmal eine Sonderform der Einsamkeit präsentieren. Rastlose Einsamkeit, könnte man sagen.
Mhm.
Wir danken schon mal, oder? Sind wir am Ende?
Wir sind am Ende und wir gehen jetzt gleich wieder hoch ins Waldhotel, ne?
Wir gehen hoch ins Waldhaus, ein weiterer historischer Ort. Ja, Hotel, Waldhaus, genau. Von dem werden wir berichten in der Kurzfolge. Oh, da wird
Dorno,
dann mal
Thomas Mann und sonst wer alles. Also,
alle möglichen.
Alle möglichen.
Wir werden berichten in der Kurzfolge auch ein bisschen inhaltlich zum Kolloquium über Nietzsche, aber auch ein bisschen über den Tagungs-Lifestyle, ne? Und die Typen, die man da so trifft. Also Typen jetzt im neutralen Sinne, ne? Die Typinnen natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und nicht zu einsam werden.
Nee, genau. Einsame aller Länder, vereinigt euch.
Ja, so.
Rufen wir noch zu. Ciao.
Tschüss.
Der Einsamste. Nun, da der Tag des Tages müde ward und aller Sehnsucht Bäche von neuem Trost plätschern, auch alle Himmel aufgehängt in Goldspinetzen, zu jedem müden Sprechen, Ruhe nun. Was ruhst du nicht, du dunkles Herz? Was stachelt dich zu Fußwunder Flucht? Wes harrest du?